Hallo und willkommen zurück bei Ein Tor zu allen Zeiten, dem kleinen, vielleicht auch feinen Fußball-Podcast von Martin und Konstantin, wo wir zurückschauen auf Stadionerlebnisse unseres Lebens. Auch heute schauen wir uns wieder, glaube ich, 6 Spiele an. Also wir raffen wieder einiges zusammen. Und daher begrüße ich an meiner Seite ganz herzlich Konstantin, dessen Redeanteil auch heute wieder größer sein wird als meiner wahrscheinlich.
Hallo.
Und ich bin Martin. Ja, wir reden, glaube ich, jetzt noch zweimal ziemlich viel von deinen Spielen und dann kippt es so ein bisschen, weil du dann weniger gegangen bist und ich dann wieder angefangen habe.
Dann kippt es brutal, glaube ich, ja.
Ja, es ist dann noch ein bisschen gemischt eine Zeit lang und dann habe ich doch hier ziemlich ziemlich viel. Dann wird es irgendwann der Martin-Minke-Podcast mit Konstantin Stöde. Aber nein, wir reden heute nochmal über folgende Dinge. Hertha haben wir ein paar Mal im Angebot. Einmal gegen Schalke, einmal gegen Leverkusen, einmal gegen Freiburg, einmal gegen Hannover. Also es wird jetzt Hertha-lastig. Dann haben wir aber auch noch ein Länderspiel mit Dann haben wir ein Wolfsburg gegen Schalke-Spiel.
Das Länderspiel Wolfsburg-Schalke.
Das Länderspiel hatten wir letztes Mal, wenn in der Tabelle verrutscht. Und was fehlt noch? DFB-Pokalfinale 14-15. Dortmund gegen Wolfsburg, das letzte Spiel von Jürgen Klopp als Dortmund-Trainer und vermutlich auch als dort gern gesehene Person.
Ja, da bin ich immer echt gespannt, wenn es da irgendwie nochmal so eine Art Veranstaltung gibt oder sowas, wo er eventuell zu Gast ist, wie dann so die Stimmung sein wird. Aber an sich kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass ihm das so übel genommen wird, dass das wettmacht, was ihm da...
Naja, die Kurve hat schon gesagt, lass dich nie wieder hier blicken.
So. Ach echt?
Ja, okay. Das ist halt mit RB ist nicht zu scherzen. Also es ist nicht irgendwie Hoffenheim, Wolfsburg oder so. Es ist, Red Bull ist immer noch mal ein Level drüber. Und okay. Ja, also... Aber gut, können wir jetzt wahrscheinlich schwer bewerten. Wir nehmen ja jetzt gerade 4 Wochen im Voraus auf. Wer weiß, was bis dahin alles passiert.
Also. Ja, stimmt.
Ja, lass uns doch einfach mal beginnen am 2. März 2013 und deinem Besuch in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Dort hast du das Spiel gesehen, Wolfsburg gegen Schalke. Und es war lange Zeit so ein Spiel, wo du... glaube ich, von erzählt hast, ja, Wolfsburg ist voll entspannt, da kann man so in einer Stunde hinfahren und ich habe das wirklich auch nicht gewusst, also dass Wolfsburg so entspannt ist und dass man ja wirklich da aussteigt am Bahnhof und schon da ist. Also ja. Das Stadion sieht man ja sogar aus dem Zug. Also in der Hinsicht so einer der Einstiegs-Auswärtsfahrten wahrscheinlich, wo man sagen kann, wenn man noch nie von Berlin auswärts gefahren ist, perfekt ist eigentlich Wolfsburg, weil da kommt man hin relativ schnell, kommt man am selben Tag zurück und das Stadion ist in fußläufiger Entfernung vom Bahnhof.
Voll, ja.
Also so eine Trainingsauswärtsfahrt.
Ja, stimmt. Das Aufwärmen.
Und du hast deinen FC Schalke da gesehen, ein erfolgreiches 4-1. Und das war an dem Tag laut Transfermarkt sogar ausverkauft. 30.000 Zuschauer zur Bundesliga-Zeit, 15.30 Uhr am Samstag. Schiedsrichter war Manuel Gräfe, der hat es auch nicht weit gehabt aus Berlin. Und ja, was war das für eine Zeit für Schalke? Wo waren sie da? Platz 6 sehe ich hier. Also eine okaye Zeit. Wobei Platz 6 bei Schalke wahrscheinlich damals war, warum nicht Platz 3, ne?
Ja, ja, das war, glaube ich, damals, also ich sag mal, die Zeit unter Jens Keller, das waren ja anderthalb Jahre, die, glaube ich, selbst wenn er Dritter war und dreimal in Folge gewonnen hat oder sowas, war nach jedem Unentschieden wieder die Frage, ob er seinen Job noch hält und sowas. Ja, es war, genau, also ich weiß gar nicht, was der ganz konkrete, der ganz konkrete Grund war, warum ich zu diesem Spiel bin. Vielleicht wollte ich mal irgendwas anderes sehen als Hertha gegen Schalke. Ich weiß auch, dass meine Studiezeit war und da Semesterferien waren. Und ich habe das mit meinem Vater gemacht. Und er hat es, glaube ich, mitgemacht unter der Bedingung, dass wir vorher noch irgendwie was Kulturelles machen. Und dann waren wir vorher noch in einem Kunstmuseum in Wolfsburg.
Das gibt's da?
Ja. Da auch wie eigentlich fast, glaube ich, würde ich mal denken, fast alles in Wolfsburg fußläufig. Das ist irgendwie vom Bahnhof 10, 15 Minuten in die andere Richtung oder 10 Minuten vielleicht. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass das, ich weiß nicht mehr ganz genau die Ausstellung, aber genau an dieses grundsätzliche Gefühl mit diesen kurzen Fahrten, dass ich mich daran auch so, also man sollte ja nichts machen, nur weil Fahrten kurz sind, dann könnte man ja wirklich einfach sagen, gut, dann fahre ich jedes Mal, ich will jetzt keinen Verein hier, gerade als ehemaliger Schiedsrichter schlecht reden, aber keine Ahnung,
ESV Lokomotive Potsdam,
so,
9. Liga, Kreisklasse.
Genau.
So, ja.
Und bei dem Spiel, ich war aber irgendwie, ja, Wolfsburg ist irgendwie so ein Verein, haben wir schon eben ganz kurz so oft drüber gesprochen, der irgendwie so mittlerweile so ein ganz eigenes Image hat. Also ich finde, dass Wolfsburg ja grundsätzlich als einer der ersten Vereine, die halt so ganz klar unternehmensgestützt sind, für viele irgendwie so schon so eine Art von Fußball ist, wie sie es eigentlich nicht haben wollen. Aber dadurch, dass sie so konstant sind und dadurch, dass es so viele Vereine gibt, die neuer sind und so einen großen Geldgeber haben, ist es irgendwie für viele sind die schon irgendwie wirklich ein wichtiger Teil der Bundesliga irgendwie geworden. Und ich weiß aber, dass ich den Verein da in der Art, wie er dort war, auch so irgendwie dachte, es ist ja alles ruhig, es ist unkompliziert, es ist entspannt. Irgendwie habe ich schon auch verstanden, warum das zum Beispiel für viele Spieler irgendwie eigentlich eine ganz gute Station sein kann, weil man wirklich, wenn man den ganzen Trubel aus Bayern oder von sonst wo kennt oder wenn man vielleicht ein talentierter Spieler ist, der in so einem alten Verein ist mit irgendwie der ganz krassen Fanszene, dass man da so merkt, nee, also ich habe mal ein Interview mit Kevin De Bruyne gelesen, der ja damals auch da gespielt hat, und dann hieß es so, ja, was machen Sie? Ja, ich trainiere gerne und sonst schlafe ich gerne. So, und das passte irgendwie ganz gut dazu, dass man einfach irgendwie
perfekt in Wolfsburg.
Da so, das zumindest irgendwie einfach, der so die, da die Ruhe hat, so,
ja.
Und es gibt wenig Spieler, wo man jetzt so Storys hört, mit nachts dann noch irgendwelche Außenspiegel abgetreten oder irgendwas.
Meinst du, das liegt vielleicht auch daran, dass Wolfsburg vergleichsweise auch relativ viel Misserfolg hatte? Also, dass es eben nicht so ein typisches Beispiel ist von, hier kommt jetzt der Investor, die stecken nur ein bisschen Geld rein und dann läuft's und sie werden jedes Jahr Meister. Also im Grunde so ein bisschen das, was wir im Frauenfußball etabliert haben.
Mhm.
Sondern dass Wolfsburg auch manchmal Abstiegsrelegation gespielt hat oder 14. wurde oder so. Und dass man eben nicht so das Gefühl hat, es läuft automatisch nur, weil es VW ist.
Kann sein, dass es damit irgendwie zu tun hat. Jetzt überlege ich halt nur bei den anderen. Also Leipzig hat sich ja sehr stark oben etabliert.
Hoffenheim.
Bei Hoffenheim ist es auch so ein Hin und Her. Ein
Misserfolg.
Und ich glaube, Hoffenheim hat so ein bisschen den Nachteil, dass man dort den Hass, den es gibt, dass der mehr personelles Ziel hat. Also, dass man mit dem Dietmar Hopp irgendwie so eine Person hat, auf die man das irgendwie alles projizieren kann. Das ist bei so einem Firmenkonstrukt schwieriger.
Ja. Leverkusen ist, glaube ich, auch nicht so schlimm angesehen, weil es auch viele kultige Figuren da gab. Rainer Kalm und Rudi Völler, so auch von Spielern, so Stefan Kießling und so, gab es doch immer über die Jahre viele, die irgendwie gemocht wurden.
Stimmt. Ja, genau. Ja, die hatten immer irgendwie Figuren, die so auch früher so Nowotny und Berbatov und Baschdürk, Ballack, genau, die hatten irgendwie immer, die haben, glaube ich, schon das geschafft, die Kritiker durch wirklich viel schönen Spielen verstummen. Und bei Leverkusen kam, glaube ich, wirklich dieser Effekt dazu, dass sie so oft knapp nicht irgendwas gewonnen haben. Also irgendwann kam so dieser leichte Mitleidsgefühl oder dass dieses menschelnde, sympathische, das war dann Leverkusen auch irgendwie gegeben.
Ja. Aber komisch, mit RB scheint irgendwie der Bogen überspannt, ne?
Mhm.
Also wir haben eh schon gesagt, RB ist was anderes, aber es ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn der Verein nur gegründet wird deswegen, also nur als Werbemittel gegründet wird, oder sie haben ja diese Lizenz übernommen von dem Mark Randstedt oder wie der ausgesprochen wird, so einem kleinen Bezirksligisten oder
ja.
Und heißt, es ist halt nicht irgendwie ein Verein der Investoren, die es übernommen wurde, sondern der nur deshalb gegründet wurde.
Ja.
Ach, es ist aber auch immer eine Diskussion. Ich kenne mich eigentlich viel zu wenig aus, um da ganz, ganz tief einzusteigen in diese Sachen. Aber was ich immer sagen kann, ist, ich mag es nicht, da zu sein. Also ich mag die Stadt, aber ich finde halt so dieses Ultra-Entertainment, und ich meine jetzt nicht Ultra wie die Ultras, sondern dieses Hyper-Entertainment.
Mhm.
Hauptsache, alle haben gute Laune und es muss immer laut sein, damit man nicht das Gefühl kriegt, hier ist nichts los oder so.
Mhm.
Finde ich nicht angenehm. Das ist so das,
okay,
was ich bei RB Leipzig oft empfinde. Aber bei Wolfsburg finde ich es eigentlich ganz angenehm.
Ja, also bei Wolfsburg habe ich auch so das Gefühl, auch da gibt's ja dann auch immer viel mit VW Entlassung und dies das, und die Fanszene speist sich, glaube ich, zumindest die vor Ort ist einfach sehr 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 stark aus den ganzen VW Werksmitarbeitern, und von daher kann es auch sein, dass das dadurch so ein bisschen was Bodenständigeres von vornherein so bekommt oder so. Ich weiß es aber nicht.
Ja.
Aber ich weiß, damals, es war halt so, dass es auch meine Anfangs-Berlin-Zeit sozusagen war und ich damals in einem im Wedding gewohnt habe, was irgendwie so sehr viel trubeliger, lauter, voller sonst was war. Und ich weiß, dass ich so richtig schön fand, da irgendwie so eine Stunde rausfahren, Fußball gucken, Schalke gucken und irgendwie war das irgendwie, ja, diese ganzen Wege waren irgendwie kurz, angenehm, es war sehr gut organisiert und dann lief halt das Spiel auch noch ziemlich perfekt. Vor allem, ich kann mich daran erinnern, dass Jermaine Jones, der aber eine gelbe Karte bekommen hat, genau, der war dann gesperrt für dieses danach, fürs Revierderby, das weiß ich noch. Aber Julian Draxler war der Spieler, der das alles dominiert hat. Also der hat, technisch war das herausragend, wie er gespielt hat. Er hat die wichtigen Tore geschossen oder vorbereitet. Dementsprechend, ohne ihn wäre es, glaube ich, vielleicht eventuell wirklich nochmal gekippt. Aber an das Spiel habe ich irgendwie eine total gute Erinnerung. Abends noch essen gegangen mit Papa dann in Wolfsburg und ich weiß noch, wir sind abends dann zurückgefahren und ich wollte es mir noch kurz im Sportstudio angegucken, aber weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja mittlerweile auch ziemlich viele Auswärtsfahrten. Wir sind damals, glaube ich, um 9 Uhr los oder so und dann war ich um 22.30 Uhr zu Hause und dann echt durch. Also das, weil man schon wenig so mal so einen Punkt hat, wo man nachmittags oder so mal kurz so einen Rückzugsraum hat oder so.
Das stimmt. Also ich nutze dafür oft die Fahrt an sich, also die Zugfahrt, weil ich ja dann auch viel so meinen Kopfhörer auf habe und dann einfach mich isoliere, so in der Hinsicht, dass ich mich da so ein bisschen zurückziehe, auch wenn ich nicht körperlich mich zurückziehe.
Ja.
Aber sonst, ja, also ich habe mittlerweile eine gewisse Routine, dass ich fast eigentlich danach ohne Nachwirkungen bin. Also wenn ich nicht große Alkoholexzesse hatte oder so. Aber ich komme eigentlich nach Hause und bin wieder da und dann geht's weiter.
Okay, ja. Ich glaube auch mittlerweile ist man so ein bisschen routinierter an so Zugfahrten und so. Also dass es für einen nichts mehr so Besonderes ist. Damals weiß ich aber noch, dass ich so, für mich war Zugfahrten damals noch so diese alte Verbindung aus irgendwelchen Ferien. Das ist halt klar, man fährt ja nie im Alltag mal mit dem Zug.
Ja, das stimmt.
So, und deswegen glaube ich, dass ich das damals irgendwie auch cool fand, dass man einfach so mit dem Zug irgendwie hin kann. Auch dann, ohne dass mir so bewusst war, aber dieses Klassische, was du ja auch dann so magst daran, dieses, man hat kein Koffer dabei und muss nicht die ganze Zeit gucken und wir müssen nachher noch irgendwo einchecken und wie mache ich das dann morgen früh, sondern es ist halt wirklich so, nee, heute Abend, es gibt ja Abendessen wieder zu Hause, so,
also
das ist wirklich ein schönes Ding.
Ja, ich habe jetzt auch bald Goldstatus bei der Bahn.
Ah, krass, also, okay.
Am Tag der Aufnahme noch eine Woche ungefähr.
Nicht dann, schlecht.
Ja,
das heißt, wie viele Punkte?
2500.
Ah, nicht schlecht.
Ja. Platin ist, glaube ich, 5.000 oder 6.000, das werde ich ja nicht mehr schaffen, aber Gold ist schon nicht schlecht. Da kann man jederzeit in die Lounge, also,
ja. Trifft meinen Freunde-Redakteure.
Genau, Christoph Biermann.
Das ist doch nett.
Ausverkauft in Wolfsburg, wie ist es denn so, wie fühlt man es, also gut, du hast keinen Schal mit gehabt, aber wie war so der Umgang mit den Wolfsburger Fans, mit den grünen Schals?
Ich glaube, das war irgendwie eine ganz, also fällt mir weder positiv noch negativ jetzt ganz besonders auf. Ich glaube, negativ sind mir eher die Schalke-Fans aufgefallen. Auch die so um einen herum waren, die wirklich sehr viel am Meckern und Zetern waren und sowas, obwohl die eigene Mannschaft gewonnen hat. Und dann stand es, glaube ich, kurz vor Schluss 3-1 und dann haben sie gesagt, ja gut, jetzt ist ja entschieden. Und dann haben sie auch das 4-1 gar nicht mehr mitbekommen.
Die liebe ich ja auch immer, die Leute.
Die dann einfach sagen, ja, jetzt reicht's ja und jetzt gehe ich. Also was ich ja auch wirklich eine große Sünde finde. Also
Also wenn es keine triftigen Gründe gibt, finde ich es auch albern, früher zu gehen, speziell auswärts. Also.
Ja, also irgendwie, ich finde, wenn dann, es kann ja immer bis zum Ende, also ich so, weiß nicht, wenn man Dortmund, Malaga oder sowas kennt, dann weiß man, man sollte, egal was, das immer so bis zum Ende bleiben. Und für mich ist ja auch so, dass ja, es kann meinetwegen einen triftigen Grund geben, aber an sich bin ich ja schon wirklich da, um die ganze Veranstaltung irgendwie so wahrzunehmen. Auch mit dem, was vielleicht kurz nach dem Spiel noch passiert oder sowas. Also irgendwie
finde ich. Ich finde das teilweise den schönsten Moment, gerade wenn man verloren hat, dass die Mannschaft nochmal kommt, man vielleicht trotzdem nochmal in den Austausch kommt. Jetzt nicht persönlich, aber zumindest, dass man irgendwie so wahrnimmt, gibt's Applaus, gibt's Pfiffe, gibt's Becherwürfe oder so. Und das finde ich schon irgendwie auch nochmal einen wichtigen Teil des Stadionerlebnisses.
Ja, und man kriegt ja so das, was man sonst vom Fernseher sieht, sieht man dann da irgendwie vor, wie Spieler zu irgendeinem Mikrofon gehen und irgendwie, keine Ahnung, so man kann die Stimmung irgendwie, die zählt ja für sich auch. Und da ist ja das, was nach dem Spiel passiert, durchaus nochmal irgendwie wichtig. Und ich finde es jedes Mal wieder lustig, dass nach irgendwelchen Niederlagen egal wie sehr gemeckert wird und dann, wenn es immer heißt, ja, und dann nicht vergessen, in 2 Wochen spielen wir gegen Paderborn um 15.30 Uhr. Genau. Und man weiß, sie werden alle wieder mit voller Hoffnung erscheinen. Ja.
Fallen uns Gedächtnisspieler ein von Wolfsburg und Schalke? Also einer steht hier sogar schon, Naldo.
Naldo Draxler.
Stimmt, Draxler war ja auch da. Oh, ich bin nicht so sattelfest, was die Schalke angeht, glaube ich. Lass mal überlegen.
Ja gut, jetzt natürlich Müller, der Schalker-Torwart von letztem Jahr.
Florian Müller, ne?
Ich glaube, ja.
Da kriegst du Tausende bestimmt.
Boah.
Wie wir immer so zwei haben und dann danach so, boah, ey.
Ja, weil Schalke ist so ein Verein, glaube ich, wo es dann durchaus auch nochmal die ganzen Gerüchte und alles so gibt, dass irgendein Rafinha zu Wolfsburg wechselt oder irgendwie sonst wer. Aber wenn ich mal so die Stürmer durchklopfe, ob das jetzt ein Huntelaar war oder ein früheren Ebbesand, ein Asamoah, ich versuche mich gerade einfach so namenstechnisch vielleicht
gleich zurück jetzt, ja.
Ja.
Was Dost war nicht bei Schalke.
Nee, De Bruyne war nicht bei Schalke oder so.
Was ist denn hier mit dem Christian Tresch?
Nee, der auch nicht, nee.
Trainer? Magath!
Ja!
Felix Magath?
Stimmt. Ich habe gerade bei Schalke noch überlegt, Fabian Ernst, aber der ist ja bei Bremen und nicht bei Wolfsburg.
Bei Magath müsste man eigentlich denken, der würde doch jetzt tausende Spieler holen, die irgendwie auch...
Grafić und Dzeko und Misimovic. Ich weiß, dass Misimovic mal kurz vorm Wechsel nach Schalke stand, dass das danach der Punkt war, dass er den so mitholen wollte, aber hat er nicht gemacht. Nee, von daher, aber insgesamt weiß ich, dass ich den Ausflug in guter Erinnerung habe.
Ist immer noch gut, wenn man ein, zwei Spieler findet und dann wenigstens nicht mit null Spielern rausgehen.
So, ja, also, das stimmt.
Oder Personen drei.
Jetzt. Das stimmt.
Ja. Gut, dann fahren wir fort mit dem Spiel Hertha gegen Schalke. Das ist Consti Classico. Eine Saison später, ne?
Richtig? Eine Saison später, ja.
Eine Saison später, im November, 2.11.2013. Und das war ein Spiel im Olympiastadion, was 0-2 ausging. Also der FC Schalke ist offenbar immer am Gewinnen, wenn du dabei bist.
Genau.
Und das war... Das Spiel, das sind Tabellennachbarn, wie ich hier gerade sehe. Also Hertha Platz 7 und Schalke Platz 6. Dann eben nicht mehr Jens Keller, doch immer noch Jens Keller. Also wieder Platz 6 mit Jens Keller. Also bleibt alles beim Alten. Hertha damals unter Luhukay, das müsste dann die Saison gewesen sein, wo sie gerade aufgestiegen waren, glaube ich. Oder?
Ja, das würde passen. 12-13 waren sie zweite Liga.
Ja, und dann waren sie mit Platz 7 gar nicht mal schlecht. Also, ja. Damals so Leute, gut, wir Gedächtnisspiele hatten wir bei Hertha und Schalke, glaube ich, schon 100 Mal. Hatten damals, glaube ich, Suat Serdar vergessen, den können wir jetzt noch nachreichen.
Ja, stimmt.
Aber hier damals so Spieler wie Nico Schulz bei Hertha und Sammy Alagui, Ronny natürlich.
Geil.
Und bei Schalke Max Meyer, Kevin Prinz Boateng.
Ja.
Und Philippe Santana, der ja auch Hertha Dortmund, Schalke stimmt. Dortmund Gedächtnisspieler ist.
Ja. Stimmt. Ein Spiel, das allerdings leider noch niemand von uns im Stadion gesehen hat.
Nee, das Revierderby haben wir noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das wird auch bei mir nicht dazu kommen. Also, wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Aber ich bin ja nicht so ein Event-Gucker, sondern eher so lokale Perlen.
Ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich es erleben möchte. Reichen ja manchmal schon die Auseinandersetzung zwischen Hertha und Schalke.
Weiß ich gar nicht, ob wir hier drüber schon mal gesprochen haben. Wir waren nämlich auf Schalke, das erste Mal für dich. Und hatten eine markante Erfahrung.
Dazu mehr in Folge 418.
In 15 Jahren.
Genau.
Aber dieses Spiel war vor 15 Jahren und ja, wie gesagt, 2-0 Schalke, 1-0 in der 29. Adam Schalay, der von dir geliebte.
Genau.
Und in der 94. dann Julian Draxler mit dem entscheidenden 2-0.
Das Spiel war ein cooles Erlebnis. Es gibt für mich so drei Abschnitte, wo ich Schalke-Fan so wirklich so, wo ich richtig Fan war sozusagen. Weil es gibt einmal so diese kindliche Einstiegsphase 2002, 2001, 2002 und sowas.
Ja.
Dann gab es noch kurz danach so diese Phase 2005, 2006. Wo Schalke irgendwie auch nochmal mit Kurani und Lincoln und all dem Ganzen so. Also das sind so für mich so, ich glaube, ich war in der ganzen Zeit zwar durchgängig Fan, aber für mich sind das so zwei Abschnitte. Mhm. Und dann nochmal in dieser Phase irgendwie 12, 13, 14, 15 rum so.
Mhm. Da waren wir ja dann auch viel so in Kneipen und so.
Genau, Puschels Pub und
Shoutout an Puschels Pub,
genau, falls es ihn noch gibt. Ja, gibt's noch.
Josef Keller.
Oh,
mit seinem Hund.
Mit guten Vorschlägen noch an Regeländerungen, Elfmeterschießen vorm Spiel, damit niemand sich hinterm 0-0 versteckt.
Was ich wirklich am gemeinsten daran fand, ist, dass er den Hund den ganzen Abend in die Raucherkneipe mitgenommen hat.
Ah, ja, das stimmt.
Als Hundebesitzer heute, muss ich sagen, das würde ich nicht machen.
Ja, Ja, das ist wahr. Genau, da haben wir irgendwie viele Spiele geguckt und auch das fiel sozusagen in meine Studentenanfangszeit und wo ich irgendwie öfter mal dann so irgendwie der Fußball war dann, wie es ja öfter ist bei Fans, so dass das eine gute Ausflucht so ein bisschen ist, dass man da sich für 90 Minuten irgendwie in so eine andere Welt so reindenkt. Und ich war auch öfter alleine in Puschels Pub und sowas. Und Hertha Schalke, das habe ich wieder mit meinen alten Schiedsrichterfreunden geguckt. Und das Spiel war eins, was irgendwie total spannend war. Also das war, was war 15:30 eigentlich, ne? Aber
ja.
Okay, ich habe halt, also ich weiß, dass es so, als es so 20 Minuten vor Schluss 0:1 stand, Timo Hildebrand hat irre gut gehalten als Torwart von Schalke. Und er hat aber eigentlich überlegen und dann hat Schalke halt irgendwann so diesen Konter genutzt und so. Genau, letzte Minute. Max Meyer hatte aber einen krassen Schuss an die Latte. Ich habe Max Meyer so das erste Mal so richtig beachtet und gesehen. So, und Schalke hatte damals auch wieder so eine coole Truppe. Höwe das hinten. Ich war damals auch, ich fand Hildebrand als Torwart immer cool. Uchida war rechts cool. Aogo war ein cooler Spieler. Meier, Boateng, Draxler ist natürlich Hammers. Nur Huntelaar hat verletzt gefehlt. In der Rückrunde war Schalke. Da war Schalke in der Hinrunde auch nicht ganz so gut und in der Rückrunde haben sie richtig so alles da hatten sie so eine Siegesserie von 6 Siegen oder ich weiß es nicht. Genau. Ich kann mich nur daran erinnern, bei dem Spiel noch, dass ich da nach Hause gefahren bin und ich weiß nicht, ob du es kennst, so dieses klassische Gefühl, dass man so diese 3 Punkte hat und irgendwie einem das so ein bisschen so ein warmes Gefühl übertrieben gibt, dass man so richtig, egal was jetzt passiert, die 3 Punkte sind ja am Kasten.
Ja klar,
so.
Ja, ja, ja.
Und dann weiß ich, dass ich noch auf dem Rückweg dann dachte, ah geil, und jetzt kommt ja die Sportschau und wenn ich Glück habe, dann, also und ich hole mir jetzt noch so eine Pizza und dann mache ich mir so bequem und dann gucke ich das und dann, hatte ich mir die Pizza geholt und dann hatten sie aber aus irgendeinem Grund Hertha gegen Schalke als erstes gezeigt. Und dann habe ich gerade irgendwie noch so das Ende davon gesehen oder sowas, wo man, also manchmal in diesem, wenn es jetzt ist, dann ist perfekt, sozusagen, wo man so merkt, ah nee, das lief jetzt nicht. Das habe ich aus irgendeinem komischen Grund noch im Kopf, aber an sich war das ein spannendes Spiel, schöne Flutlichtatmosphäre, spielerisch sehr gut, war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
Genau, 15:30 ist trotzdem wahrscheinlich Flutlicht, weil es November dann schon relativ früh dunkel wird, ne?
Ja. Genau, und man erinnert sich gerade bei diesen spannenden Spielen ja immer an diese Schlussphasen, wenn's und nicht an den Anfang des Spiels.
Ja. In der Zeit war ich, glaube ich, reiner Fernsehfan. Da, naja, logischerweise, wir reden ja von keinen Spielen von mir gerade. Da habe ich zwar viel geguckt, ich glaube, ich hatte auch irgendein FIFA, vielleicht 12 oder 13, wo ich mal eine kleine Karriere gemacht hatte mit Schalke, wo ich weiß noch, damals ein Spieler aus der Jugend sich gemeldet hat bei mir, du kennst die Geschichte, mit so einem Wert von 50 und dann irgendwie so meinte, Trainer, ich finde, ich sollte öfter spielen, irgendwie bei meinen Qualitäten und so weiter und ich so dachte, hä, was willst du denn? So, dieser Spieler war Sead Kolasinac.
Ja, er hat sich dann doch noch irgendwie gemacht.
Den ich neulich mal wieder gesehen habe in der Arena auf Schalke, allerdings für Bergamo.
Stimmt. Ja.
Das ist erzählt. Auch darüber mehr in Folge 483.
Genau.
Ja.
Und es ist schon schön, muss ich sagen, und auch immer ein bisschen gut, wenn derjenige, der als einziger Fan von irgendeiner Mannschaft ist, wenn der gewinnt. Das ist irgendwie schöner, finde ich, als, also,
ach so,
wenn man mit einer Gruppe von 5 Leuten unterwegs ist oder 6 und dann sind die 5 und der eine Außenseiter sozusagen ist auch noch der Loser. so rum ist schöner.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Also auf jeden Fall so die Zeit, wo ich jetzt die ganzen Schiedsrichternamen noch kenne. Also wenn ich jetzt so gucke, wen wir heute haben, so Gräfe, Perl, Winkmann, Sippel, Brüch, das sind jetzt schon so die ich, wo ich bei jedem ein Gesicht vor Augen habe und auch die ich als Name einfach auch noch kenne. So,
ja.
Die auch teilweise noch gepfiffen haben, als ich im Stadion war.
Mhm.
Also Perl, glaube ich,
ist ja sogar noch aktiv als vorher, aber ich weiß.
Ja. 3 Wochen später. Das ist irgendwie so eine Zeit, wo man so an Länderspielpause denkt, ne? 2.11. und 23.11. Es sind vielleicht nur 2 Spieltage später, aber.
Ja, stimmt.
geht's dann für die Hertha gegen Leverkusen. Auch da gibt's eine Niederlage, auch wieder Samstag 15:30, 0:1. Und auch da warst du live dabei. Ich wollte dich noch fragen, zu dem Wolfsburg-Spiel, da war es aber nicht über die Schiedsrichter, oder hattet ihr da normale Tickets, oder hattet ihr auch Schiedsrichter?
Normale Tickets, ja.
Normale aber wäre Tickets. Eigentlich auch möglich gewesen, oder?
Ja, aber das war mir, glaube ich, dann auch zu unsicher, so dieses, dass man dann irgendwo hinfährt in eine andere Stadt, in der Hoffnung, dass man ein Ticket bekommt. Und mein Vater hat ja keins gehabt über das Schiedsrichterding, von daher hätte das ja auch nicht, und dann wäre das nicht aufgegangen.
Ja, also am 13. Spieltag dann, ist tatsächlich nur 2 Spieltage später, ist dann also Hertha gegen Leverkusen gewesen, 0:1. Da kamen dann nur 47.419, war ein bisschen kälter geworden wahrscheinlich und es war eben kein so ein großer Gegner vom Mitgliederaufkommen und vom Fanaufkommen wie Schalke. Aber du warst dabei. Auch wieder mit den Schiedsrichtern?
Jein, also ich habe es über die, also bei dem Spiel muss ich sagen, ich habe da keine Erinnerung mehr wirklich an das Spiel, außer dass Sydney Sam nach einer Minute, glaube ich, verletzt war oder nach zwei oder sowas.
Ja, genau. Vierte Minute Verletzung, ja.
Und
für ihn kam härter Gedächtnisspieler Jens Hegeler.
Ah, okay. Bei dem Spiel war es, glaube ich, so, dass wir in der Schiedsrichtergruppe gehen wollten. Und plötzlich war es bei vielen so, dass es dann doch gerade nicht funktioniert hat oder sie haben dann da eine Ansetzung bekommen oder irgendwie sowas. Und dann war ich da mit einem anderen Schiedsrichter, aber ich weiß, dass ich dann so richtig dachte, so, also mit dem Schiedsrichter kam, habe ich ein freundschaftliches Verhältnis und das war auch damals in Ordnung so, aber ich wusste, wir waren noch am Abend, also das Ding sollte sein, einer hatte Geburtstag am darauffolgenden Tag und dass wir irgendwie zum Spiel gehen und danach noch weiterziehen und sowas. So, und dann anstattdessen war es dann halt irgendwie so eins, ja, wir sind jetzt hier zu zweit und dann fahren wir nochmal nach Hause und dann um 20 Uhr nochmal irgendwie jeweils los und treffen uns dann später am Abend woanders. Und plötzlich war es dann so, dass ich dachte, ja, warum gucke ich mir jetzt das Spiel an? Mich interessiert Leverkusen eigentlich nicht, mich interessiert Hertha eigentlich nicht.
Und, na, du dachtest wahrscheinlich, in 12 Jahren werde ich mit einem Freund darüber in einem Podcast sprechen. Dann kann ich darüber was sagen.
Und werde 3 Stunden über dieses besondere Ereignis reden.
Genau. Falls ihr euch wundert, dass die heutige Folge so lang ist, wir reden intensiv über dieses Spiel.
Genau, es wird alles nochmal genau seziert. Aber ich weiß, dass mir da relativ schnell so der Enthusiasmus bei diesem Spiel dann gefehlt hat. So, weil es halt wirklich so war, hey, wenn ich jetzt heute Abend schon die ganze Zeit weg bin, warum soll ich dann jetzt noch irgendwie bei diesem Spiel sein? Aber jetzt habe ich keinen Grund abzusagen. Und bei mir war nur das Einzige, dass genau der Verteidigung Philipp Wollscheid gespielt hat. Und ich irgendwie 3-4 Tage später mit einer Kommilitonin-Freundin geredet habe, die dann erzählt hatte, dass sie mit dem zusammen oder mit dem Geschwisterkind zur Schule gegangen ist und den privat gut kennt und sowas. Und ich finde es ja immer wieder lustig, dass man, obwohl man ihn natürlich selber überhaupt nicht kennt, aber sofort ein bisschen mehr mitfiebern ist, ob der jetzt spielt, ob der gut spielt oder sonst was. Also manchmal gab ja überhaupt gar keinen Grund. Ich hatte dadurch gar keinen Bezug mehr zu der Region oder eigentlich zu ihm, aber plötzlich baut sich dann irgendwie so ein Verhältnis, also Verhältnis, falsches Wort, aber baut man irgendwie so eine so ein Bindungsgefühl da irgendwie mehr auf. Der war danach irgendwie, der war, glaube ich, bei Dieter Hecking, der war zuerst bei Nürnberg, der ist ja ganz gut angekommen. Der war auch bei diesem Spiel Hertha Nürnberg, was ich mal erzählt habe, letzte oder vorletzte Folge, was so Schulanfangsgefühl war, wo das alles, da war der irgendwie Spieler des Spiels. Dann war der später, hat ihn Hecking nochmal nach Wolfsburg geholt.
Ja, weil ich schau mal, also Leverkusen war jetzt bis 14, dann Mainz ausgeliehen und dann Stoke City auch ausgeliehen, dann Wolfsburg, ja, irgendwie bis ganz schön viel denn so hin und her für ein Jahr hier, ein Jahr da. Stoke City, Wolfsburg, FC Metz.
Oh.
Und am Ende nochmal kurz der berühmte Verein FC Nooswendel Wadern. Wahrscheinlich irgendwo im Amateurbereich.
Das heißt, wie viele Jahre Profifußball sind das dann, wenn wir noch Metz mit, dann haben wir so 7-8 Jahre.
Naja, wir fangen jetzt mal hier bei Nürnberg vielleicht an.
Ja.
Nürnberg ist ja gewesen von 2011 und dann Metz war 18 zu Ende.
Okay. Ja, man kann sich so richtig vorstellen, wie es bei Leverkusen irgendwie lief. Dann war irgendwie die Konkurrenz stärker und plötzlich wirklich nur noch hin und her geschoben.
7 Jahre.
Und keine kontinuierliche Karriere. Wenn mit 7 Jahren, dann hat er auch ein bisschen früher, glaube ich, aufgehört, wahrscheinlich als es sein Alter so, als es das klassische Alter
war. Er ist jetzt 35, am 6.3.89 geboren und hat schon aufgehört, also keinen Verein mehr seit 2019, ja.
Also mit 30 wäre
ganz... 29.
Ja, okay, das ist ja dann wirklich ein bisschen früh. Ich frage mich ja bei solchen Spielern dann immer, ob die finanziell ausgesorgt haben, weil du hast so eine Karriere, aber das müsste ich mal fragen.
Ja.
Genau, das ist so die einzige emotionale Verbindung, die, an die ich so ein bisschen denke. Aber ansonsten, bei dem Spiel bleibt echt wenig hängen. Also zumal ja dann doch schon immer diese Faktoren... torreich oder Fallentore für die Heimmannschaft oder sowas, gibt's einen Platzverweis oder so, das ist ja alles weggefallen. Also so ein 0-1 ist ja dann so das klassischste Ergebnis für damit kann man jetzt eigentlich wenig anfangen. Von daher bei dem Spiel wirklich wenig Enthusiasmus dabei.
In dieser Zeit bin ich Jos Luhukeimer in einem Kino begegnet.
Ach.
Ja, das war ein bisschen früher wahrscheinlich als das hier. Aber da war ich halt in der Filmstarts Preview Tour und da kam er mir entgegen aus dem Kino.
Weißt du noch, welcher Film?
Müsste 7 Psychos gewesen sein.
Oh, krass. Okay.
Ja, also ich glaube, es war 7 Psychos. Ansonsten ist mir gerade noch aufgefallen, Emre Can spielt hier bei Leverkusen Linksverteidiger.
Ja.
Auch interessante Position für ihn.
Ja, stimmt.
Und ein Gedächtnisspiel ist mir noch eingefallen, nämlich Mitchell Weiser.
Ja, das ist wahr, das stimmt.
Sonst gibt es da, glaube ich, einige, aber da haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, über Leverkusen und Hertha. Dann fahren wir fort zu einem weiteren echten Highlight der Saison 13-14. Jetzt hätte ich dich fast Fabian genannt. Konstantin hat sich überlegt, im Februar nochmal schön Freitag 20.30 Uhr ins Stadion zu gehen. Vielleicht auch bei minus 17 Grad, wie damals bei meinem Spiel. Oder minus 11. 28.02.2014, Hertha gegen Freiburg. Und er wurde belohnt mit 0 Toren der Mannschaften. Tja, was soll man dazu sagen? Du hättest auch nach Hoffenheim fahren können. Hoffenheim-Wolfsburg 6-2. Nach Dortmund, Dortmund-Nürnberg 3-0. Oder Bayern gegen Schalke 5-1. Aber nein, du hast dich entschieden für Berlin gegen Freiburg 0-0.
Ja, und es wird immer und immer dünner von dem, was ich irgendwie erzählen kann. Also daran fehlt mir jetzt wirklich fast gar jede Erinnerung. Also da weiß ich, dass wir das als Freundesklicke wieder gemacht haben und dann von da aus auch weitergezogen sind irgendwie nach Friedrichshain irgendwie zum weil irgendwie da waren wir in ein paar Bars oder Kneipen oder so. Aber das Spiel... Es scheint stattgefunden zu haben.
Es hat stattgefunden.
Auch die einzige Erinnerung, die ich an das Spiel habe, war, kennst du das, wenn Teams eine andere Strategie fahren als Fans sie, also im Normalfall ist es so, also wenn die Fans genau wollen immer das Gleiche wie die Vereine, aber es ist klar, dass sie es auf eine andere Art versuchen, dass Trainer manchmal jemanden bringen, den die Fans nicht sehen wollen. Ja. Und sowas. So, und manchmal, und sowas hier auch, gibt es plötzlich eine Differenz zwischen dem, was die Fans wollen und zwischen dem, was die Vereine wollen. Und daran kann ich mich noch erinnern, weil Hertha, obwohl sie, glaube ich, in der Tabelle weiter vorne waren.
Freiburg war Vorletzter, glaube ich.
Genau, plötzlich anfing auf Zeit zu spielen. Also Thomas Kraft, der dann sich irgendwie den Ball nochmal hat geben lassen von einem anderen Balljungen und sowas. Und wo man so richtig dachte, was ist jetzt hier los? Da denke ich gerade auch. Wo man so richtig dachte, hä, was ist jetzt deren Taktik? Ich verstehe es nicht.
Ja.
So, und das hat dann auch so für Unmut bei den Fans gesorgt. Ich versuch's noch. Aber ich schaff's nicht.
Und Konstantin geht kurz in die Studioküche und holt sich etwas zu trinken. Derweil kann ich davon erzählen, dass es bei Hertha ja auch schon mal so war, als ich da war. Nämlich Hertha Osnabrück war so ein Spiel, wo auch man so dachte, gegen Osnabrück, die glaube ich letzter waren, muss man doch gewinnen. Und dann eben auch es 0-0 stand und gut, da hat Hertha glaube ich noch eine rote Karte gekriegt, aber trotzdem dann die Torhüter oder der Torhüter und die Innenverteidigung anfielen, so auf Zeit zu spielen und dann am Ende des 0-0 sicher über die Zeit retteten gegen den Tabellenletzten und Pardada hinterher dann auch meinte, ja, wir hätten das Spiel auch verlieren können mit ganz viel Pech, deswegen super, dass wir halt 0-0 gespielt haben und man wirklich denkt, nein, das ist einfach fucking Osnabrück und musste dann einfach noch einen reinwürgen irgendwie.
Es kann ja sein, es gibt ja diese Fälle, wo es dann wirklich in der letzten Minute noch sogar eine Niederlage gibt und es kann ja sein, dass irgendwie ein Trainer so denkt, boah, unentschieden, nicht geil, aber Niederlage ist immer so ein Symbol dafür, dass man ein Unentschieden führt selten dazu, dass man entlassen wird und eine Niederlage schon viel eher. Ja. So, und es kann natürlich sein, dass da mal manchmal so die Sorge vor dem negativen.
Aber ich glaube, kein Fan geht weniger gefrustet nach Hause, wenn er gegen, Paderborn, ich meine Osnabrück 0-1 verliert, wie wenn er 0-0 gegen Osnabrück spielt. Also nichts gegen Osnabrück jetzt, aber Osnabrück in diesem Zusammenhang ist halt der Tabellenletzte, der bisher 8 Punkte hatte oder so. Also egal, wer das jetzt ist.
Ja. Also das ist aber wirklich so manchmal. Also ich glaube, das ist auch fast so mit das einzige Mal, wo ich mich bei diesen Stadionbesuchen so richtig dran erinnern kann, dass das Team macht was, hat ein Ziel, das die Fans missbilligen sozusagen. Ja. Und
ich habe genau das Gleiche erlebt einmal, viele, viele Jahre später.
Ja.
Und einmal auch in Wolfsburg auch, wo Jürgen Klinsmann Hertha Trainer war und dann Javairo Dilrosun, den alle geliebt haben, ausgewechselt hat für Alexander Esswein. Und dann alle dachten, der will verlieren.
Okay.
Und Esswein war dann aber richtig gut.
Okay.
Gedächtnisspieler von Hertha in Freiburg, zwei sehe ich hier schon.
Schwolo und?
Wo war der andere? Wladimir Darida.
Ah, okay.
War ja viele, viele Jahre dann bei Hertha, aber auch bei Freiburg.
Ich bin immer geneigt, Maximilian Philipp zu sagen, aber es ist Quatsch, weil nee, ist Philipp irgendwie Berlin und...
Ist nie in Berlin gelandet.
Genau.
Ja.
Ja. Mir fällt noch Levan Kobiaschwili ein.
Ah, war der auch bei Freiburg?
Mhm, der hat seine Karriere in Freiburg begonnen.
Ah, ja, natürlich, die ganzen Willis. Ja. Ja, naja, ja, gut. Haben wir wieder unsere zwei.
Und genau, oder sogar drei. Ja.
Fahrt fort.
Ja, denn jetzt bist du mal am Zug, Martin.
Jetzt kann ich mal wieder erzählen. Also lehnt euch zurück und jetzt dauert's lang. am 7. November 2014 war es dann mal wieder soweit und ich habe ein Stadion betreten. Also das ist jetzt schon die Saison 14-15. Und wir lassen uns mal kurz schauen. Das letzte war 21.02.2011, Saison 10-11, zweite Bundesliga Hertha Cottbus. Jetzt also 7.11.2014. Bundesliga 14-15, das waren jetzt viele Zahlen, aber das nur noch mal so als Verdeutlichung. Ich war einfach wirklich viele, viele Jahre nicht im Stadion. Und das kam mal wieder so, also ich hatte ja immer diese Hertha EC-Karte, die hatte ich mir irgendwie immer schicken lassen, auch wenn ich nie gegangen bin, dass ich ja diese vergünstigten Tickets haben konnte. Und damals war es so, das war ja so diese große FIFA-Zeit, also die FIFA-Playstation-Zeit, wo wir dann auch FIFA-Turniere gemacht haben und so.
Stimmt, ja.
Wo wir jeder unser Lieblingsteam genommen haben und dann so einen Abend lang so eine Zehner-Liga gespielt haben oder so. Und da war ja auch immer Jesse dabei. Falls du dich erinnerst.
Ja.
Und Jesse war Hannover-Fan. Glaube ich, irgendwie auch begründet aus der Herkunft irgendwie. Genau. Ne? Also er war entweder selber aus Hannover oder die Eltern waren aus Hannover. Und daher war ich dann sehr erfreut, als dann kam, dass der Brief für diese vergünstigten Hertha-Spiele auch beinhaltete, dass eins der vergünstigten Hertha-Spiele Hertha Hannover war. Und da ich dann in diesem Jahr 2014 sehr, sehr kurz mal Student war, ergab sich das so, dass ich eben an diesem 7.11., das ist ein Freitag gewesen, im Studium war, in der Uni war und dann eben Jesse auch in demselben Uni-Gebäude oder zumindest im selben Campus war und dann wir überlegt hatten, na, dann lass uns doch hingehen und dann habe ich diese Karten geholt und gesagt, dann machen wir das. Außerdem angeschlossen hat sich dann auch noch sein Vater, der eben noch ein größerer Hannover 96-Fan war oder ist. Der kam dann sogar mit so grünem Schal und so. Also der hat's dann richtig ernst genommen. Und so kamen wir dann eben an diesem 7.11. dann mal wieder zum Olympiastadion. Lustig ist ja, Jesse ist so einer, der immer zu spät kommt.
Ja.
Und das ist teilweise gar nicht so uninteressant, weil er teilweise ja die geilsten Gründe hat, warum er zu spät kommt. Also er erzählt einem dann so, ja, ich habe einmal in Sri Lanka habe ich eine getroffen und die habe ich jetzt eben gerade zufällig wieder getroffen. Also es sind immer solche Geschichten. Ja.
Ja.
Und an dem Tag war es aber so, dass ich mich mit ihm schon, also nach Ende der Uni, das war also noch Stunden vorm Anpfiff, getroffen hatte am Bahnhof, am U-Bahnhof Thielplatz. Und da sind wir halt so langsam Richtung Stadion geschlendert. Es war übrigens auch noch Bahnstreik, also ging nur mit U-Bahn.
Ah, oh.
Und so. Und wir sind dann also da in dieses, ich vergesse immer den Namen, preußisches Landgasthaus oder so. Das ist so eine Kneipe mit Grill und so. Kann man auch drin sitzen beim Olympiastadion Südeingang. Und da wollten wir uns dann mit seinem Vater treffen. Und sind dann dahin, haben dann da gesessen und dann kam irgendwann sein Vater und meinte, das ist das erste Mal, dass ich mich mit Jesse verabredet habe, dass er zuerst da ist und ich als zweites.
Und dann hat er gesagt, und wisst ihr, warum er früher da war? Weil ich war in Sizilien vor 6 Monaten.
Ja, und dann, es war einfach eine witzige Begegnung mit Thomas, so hieß der. Der hatte auch so einen geilen Humor. Also der hat irgendwie gesagt, ja, ich bin jetzt einfach irgendwie, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich wiege 96 Kilo und ich will ein bisschen abnehmen und ich habe einfach festgestellt, ich nehme immer zu und ich esse immer, wenn ich mich langweile und darum habe ich jetzt einfach beschlossen, mich seltener zu langweilen.
Interessanter Ansatz, okay.
Und das war einfach eine super Party an diesem Tag. Ja, und dann sind wir halt rein. Wir hatten also normale Tickets, also die waren jetzt nicht im Hannover-Block, sondern es war irgendwie im Oberrang, ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwie um uns herum waren so Fans, die uns, glaube ich, ganz lustig fanden. Also neben uns waren Fans, die uns nicht lustig fanden. Neben uns waren so richtige Hertha-Fans, die auch meinten, ich habe hier Platz 15 und du sitzt auf Platz 15 und und wir haben einfach einen Platz weiter nach links gesessen, als wir sollten oder so. Also die waren sehr unentspannt. Aber uns herum waren so gemäßigte Berliner Fans wahrscheinlich, wo die immer so ein bisschen, wenn Thomas angefangen hat, irgendwelche Hannover-Lieder zu singen. Und so rückgeguckt haben, hey, mal bitte nicht so, ja. Und wenn Hannover dann, wenn Thomas dann eben stattdessen, weil er ja im Wedding wohnte, Wedding! Gerufen hat, ja, das ist okay. Und dann, das führte dazu, dass wir also sehr intensiv in den Austausch kamen mit den Leuten. Mhm. Und weil Jesse und Thomas beide Raucher waren, ständig Zigaretten geraucht wurden. Und ich musste mitmachen. Also, was heißt musste? Also, ich hätte auch Nein sagen können, aber ich habe einfach mitgemacht. Und als Thomas Zigaretten alle waren, haben wir halt die von den Hertha-Fans mit weitergeraucht. Das war wirklich eine Zigarettenorgie ohne Ende, ja. Und dann hat Hannover, glaube ich, irgendwann das 1-0 geschossen. Und da haben wir dann doch sehr, sehr laut gejubelt. Heutzutage, wenn ich jetzt heute Hertha-Fan wäre im Stadion und da wären solche Hannover-Fans, die nicht im Auswärtsblock sind und dann da eben so abgehen bei einem Tor, würde ich sagen, Mann, was machen die hier? Könnt ihr nicht in den Auswärtsblock gehen? Ey, die nerven echt tierisch. Naja, und dann ist irgendwann ein zweites Tor gefallen für Hannover.
Wie war denn, du warst ja damals noch kein Hertha-Fan, muss man genau sagen, ne?
Also ich war mal wieder im Stadion von Hertha, ohne dass ich für Hertha war, sondern war für Hannover.
Ja,
also,
okay.
Eben einfach wegen der Assoziation der Leute. Also es war auch nicht so, dass ich Hertha jetzt gar nicht mochte, aber es war einfach, es hatte für mich jetzt keine Bedeutung, Hertha BSC, ob sie gewinnen oder verlieren. Und dagegen war eben Hannover für mich mit Bedeutung aufgeladen, weil eben zwei meiner Freunde, mit denen ich da für Hannover-Fans war. Es fiel jedenfalls irgendwann ein zweites Tor für Hannover, es zählte aber nicht. Und das war, glaube ich, irgendwas ganz Verrücktes wegen Abseits, aber es hatte so ausgesehen, als wäre der Ball vom Verteidiger zu dem gespielt worden. Und deswegen wir alle so, ja, und dann so, nee, zählt aber nicht, weil Abseits. Und dann, wieso, kam doch vom eigenen Mann. Und so, und dann halt zu dem neben mir, diesem Sitz-Fanatiker, so, na, nochmal Glück gehabt. Also wir haben da richtig so dumm gelabert.
Ja, okay.
Also, dass wir da nicht irgendwie auf die Fresse bekommen, aber wir haben das schon erstaunlich. Ja. Und dann eben irgendwann 2-0 dann tatsächlich, was dann auch gezählt hat. Nochmal ausgerastet, also wieder kurz davor auf die Fresse zu kriegen. Und naja, dann eben hat Hannover gewonnen. Und ich glaube, Hannover war dann, also die waren nach dem Spiel auf Platz 4 und so krass, auf Kurs Europa. Und haben aber danach, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, lange gar nichts mehr gerissen. Und weil ich erinnere mich, dass ich dann einige Zeit später mit Thomas noch geschrieben habe, Mensch, dass wir sozusagen den letzten Hannover-Sieg gesehen haben, das ist ja auch erstaunlich.
Gab es denn danach so den Plan, das nochmal so zu wiederholen?
Voll. Wir haben das immer wieder versucht. Also, weil dieses Spiel war, glaube ich, öfter mal dabei unter den vermeintlich weniger attraktiven Spielen, wo es dann vergünstigte Karten gab. Aber es hat nie wieder geklappt. Also es hat einmal nicht geklappt, weil Thomas hatte schon Plätze für den Auswärtsblock, oder es hat einmal hier nicht geklappt, weil dann irgendwie einer nicht konnte oder so. Und ich glaube, das letzte Mal, aber vielleicht liege ich da falsch. Also irgendwann hat es nochmal relativ vor kurzem nicht geklappt. Und dann ist Hannover abgestiegen und dann war es irgendwie jetzt erst wieder in der zweiten Liga. Und jetzt hat sich es irgendwie auch zerlaufen. Also jetzt ist es ja auch so, dadurch, dass ich bei Hertha jetzt die Dauerkarte habe, ist es nicht immer gesichert, dass ich irgendwie mit den Leuten zusammen dann irgendwelche Tickets kriege, weil ich ja meinen festen Platz habe und nicht weiß, ob neben mir frei ist.
Ja.
Und dann ist es halt schwieriger, sich jetzt einfach so zu verabreden für einzelne Spiele.
Aber bei dem Spiel, ich weiß auch noch, also es ist halt echt lustig, dass wir früher sozusagen, dass sich das so gewendet hat, weil ich glaube nie, dass ich so ein ganz krasser Stadiongänger war, weil mir es eigentlich immer ein bisschen zu lang ist mit der Anreise, mit der Vorbereitung und der Abreise, weil es auch immer so voll ist.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich damals noch so richtig dachte, ach krass, irgendwie bei Deutschland-Schweden wollte er nicht mitkommen und bei irgendwas anderem vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob es da nochmal was gab, aber jetzt geht er mit Jesse ins Stadion. Also kriegen wir das nicht auch nochmal hin oder irgendwie sowas? Wir sollten es ja Jahre später öfter hinbekommen.
Stimmt, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nie zusammen ein Spiel im Stadion gesehen.
Ne? Genau, ja. Also also von daher, das war wirklich, glaube ich, echt deine Fernseh- und Barzeit, was das angeht.
Ja. Also witzig war ja auch danach, das war immer noch die Zeit, wo ich kein Handy hatte. Und ich hatte damals mir noch ein altes Handy irgendwie ausgeliehen, um wenigstens, falls wir uns nicht finden, erreichbar zu sein, was dann aber kein Thema war, weil wir uns ja gefunden hatten. Aber was auf jeden Fall spannend dann war nach dem Spiel wegzukommen. Denn wie gesagt, es war Bahnstreik. Wir sind dann irgendwie mit der U-Bahn gefahren. Da hat auch Jesse dann nochmal so ein paar Fans erklärt aus Hannover, wo sie jetzt langfahren müssen und so. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich da ausgestiegen bin, aber in jedem Fall, wo ich dachte, aussteigen zu müssen, um die S-Bahn zu kriegen, da fuhr keine S-Bahn. Also die fuhr an dem Abend nicht. Irgendeine S7. Ich glaube, die S7, die sonst immer bis Potsdam durchfährt, die fuhr gar nicht.
Okay.
Und stattdessen fuhr die S1, aber man musste sozusagen erstmal zur S1 kommen, die an einer anderen Stelle von Berlin fährt. Und das alles ohne Smartphone und irgendwas, ja, nur mit Aushang, Fahrplan und so weiter. Und ich habe es dann hingekriegt, irgendwie, ich glaube, über Rathaus Steglitz. Aber da musste ich erstmal hinkommen. Und das, ich glaube, ich bin, weiß ich nicht, war es vielleicht Charlottenburg oder so? Ich glaube, es könnte Charlottenburg gewesen sein und dann mit der U-Bahn nach Rathaus Steglitz oder so.
Ja, die U2 und die U9 kreuzen sich am Zoo.
Vielleicht war es auch Zoo, ja.
Ja, würde Zoo.
Jedenfalls, und ich weiß noch, dass ich dann da irgendwo in der Nacht und in der Dunkelheit und in der Kälte stand und dann das Handy doch versucht habe, probiert habe, das Klapper-Handy nochmal zu verwenden, um Jesse anzurufen, und weil ich irgendwie nicht wusste, wo ich bin. Aber ich habe es dann doch hingekriegt, also war alles gut am Ende. Okay. Aber das ist doch so, also wenn ich an dieses Spiel denke, denke ich vor allem auch an diesen Bahnsteig. Das war einfach absurd, dass man da irgendwie ohne S-Bahn zum Stadion, also es ist ja sonst schon immer alles voll, aber
ja. Dann eskaliert es ja völlig. Ja. Und ich glaube, es ist auch so bei sowas auch nochmal furchtbar, U-Bahn, und auch wenn Leute dann sagen, ach, dann fahren wir mit Auto oder so, und das dann 1.000, 5.000 Leute sagen, dann ist auch wieder schlimmer.
Ja, ja. Also es waren immerhin nur knapp 40.000 da, es war also nicht das ganz schlimme Auflaufspiel so. Mhm. Aber trotzdem war es auf jeden Fall recht speziell.
Ja.
Und die S-Bahn-Stationen waren einfach auch abgeriegelt. Also da konnte man, glaube ich, nicht mal rüberlaufen.
Ja,
also,
oh, okay.
Ja. Ja, das war das. Und dann wieder Pause für mich.
Ewig lang.
Ja, wieder so ähnlich lang wie jetzt davor. Oder noch länger sogar, weil danach war ich dann erst wieder, als ich dann meine Arbeitsstelle hatte, im Februar 2018 im Stadion.
Also, krass.
Ja.
Lustig, ja.
So ist das gewesen. Aber dann hat es mich ja an diesem Spiel... In 2018 hat es mich ja dann gepackt und dann kam alles ins Rollen.
Genau, und seitdem gibt es einen Homerun nach dem anderen. Genau, aber werden wir dann, ich sag mal so, für die, die jetzt nicht so interessiert an meinen Berichten sind, ab der 14., wir sind bei der 12. und ab der 14. kommen die Martin-Fans voll auf ihre
Kosten. Die Martin.
Genau.
Wer jetzt auf seine Kosten kommt, bist nochmal du, denn du kannst uns berichten von Dortmund gegen Wolfsburg, sind wir da? Genau.
Ja.
Dem Pokalfinale 14-15. Sollen wir kurz herleiten, wie die Teams ins Finale gekommen sind? Fangen wir mal an mit Wolfsburg. Die besiegten in der ersten Runde sehr souverän nach einem 0-0 nach 120 Minuten den SV Darmstadt 98 im Elfmeterschießen. Damals Darmstadt, was waren die damals? Zweite Liga? Weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, würde passen.
Würde passen, ne? Vielleicht sogar mal. Die waren ja auch mal kurz erster Liga.
Ja, die waren auf jeden Fall, ich habe FIFA 16, was ich immer noch manchmal spiele, also 15, 16, und da waren sie erste Liga. Dann sind sie da bestimmt gerade, dann war sie hier, war, glaube ich, zweite.
Okay, die waren, glaube ich, 2 Jahre erste Liga und dann lange nicht und dann nochmal kurz. Zweite Runde war dann ein 4-1 Auswärtssieg, nee, ein 4-1 Heimsieg gegen den ersten FC Heidenheim. Auch immer ein gern gesehener Gast. Dann auswärts im El Plastico 2-0 bei RB Leipzig und dann im Viertelfinale ein 1-0 Heimsieg gegen Freiburg. Im Halbfinale ein 4-0 Auswärtssieg in Bielefeld.
Ui.
Dass Bielefeld mal Halbfinale war, ne? Auch spannend.
Ja.
Und dann im Finale gewonnen gegen Dortmund 3-1. Dortmund dagegen hatte wahrscheinlich einen etwas schwereren Weg, wenn man schon das Halbfinale sieht, aber fangen wir mal in der ersten Runde an. 4-1 auswärts bei den Stuttgarter Kickers gewonnen, 3-0 auswärts in St. Pauli gewonnen, dann 2-0 auswärts bei Dynamo Dresden, Gelb-Schwarz gegen Gelb-Schwarz, im Viertelfinale 3-2 nach Verlängerung gegen Hoffenheim und im Halbfinale 2-0 im Elfmeterschießen, also da sind nicht viele Elfmeter reingegangen, gegen die Bayern. Regulärer Spielstand war 1-1 nach 120 Minuten. Da gucke ich doch nochmal ganz schnell mit dem Elfmeter.
Ja gut, egal.
Also, ja genau, also da haben sie eigentlich alle verschossen, inklusive Manuel Neuer und Kehl und Gündogan haben für Dortmund getroffen.
Genau, und da sind doch die Bayern-Spieler so ausgerutscht immer auf dem
Elfmeter. Das war das Ding.
Dieses, genau.
Er rutscht auch aus, Xavi Alonso, genau.
Genau.
Ja, und dann Finale eben Dortmund-Wolfsburg. Das war, glaube ich, die Saison, wo Dortmund so ganz schlecht war eine Zeit lang.
Genau, wo die mal sogar 18. oder irgend sowas waren. Ne?
Und dann das Schalke-Schicksal vermieden haben. Ich glaube, am Ende noch 7. wurden, Europa League gespielt haben.
Genau.
Und den Pokal jetzt nicht gewonnen hatten, aber eben noch ins Finale gekommen waren.
Genau, so sozusagen, ich glaube, so rund um Jürgen Klopps Entscheidung jetzt aufzuhören, dann irgendwie nochmal er damit den Dreher auch so ein bisschen bewirkt hatte.
Ja.
Genau, das war das. Es war ja so, ich war ja im Ausland für ein halbes Jahr in Helsinki. Ich habe ja Erasmus gemacht und war von Januar bis Ende Mai war ich dann in Finnland. Und ich war aber damals noch Schiedsrichter, hatte auch Spiele gepfiffen und habe dann, kann mich noch erinnern, dass mein Rückflug für den 31. Mai gebucht war, also für einen Tag dann nach dem Pokalfinale. Und dann hatte ich einfach mal aber gesagt, komm, ich bewerbe mich mal für ein Ticket. Also ging irgendwie, konnte man dann so ein Losverfahren teilnehmen. Und ich dachte, wer weiß, ob ich da irgendwie, vielleicht gewinne ich was. Und dann habe ich gesehen, ach krass, ich habe dann sogar wirklich gewonnen.
Kenne ich, das ist Klassiker bei mir so.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich gehen kann, aber ich bewerbe mich mal. Und dann, scheiße, ich habe ein Ticket, was mache ich jetzt? Wie schaffe ich's?
Ja, das ist lustig, weil das so völlig konträr zu dem ist, wie ich eigentlich bin. Ja. Im Normalfall ist denn alles sicher, kann es sein, dass eventuell noch ein anderer Termin reinkommt und wenn ja, dann mache ich es lieber doch nicht und am Ende findet nichts davon statt. Und hier war es dann aber auch so, dass ich dann gesehen habe, ach, mein Flug ist ja doch für den 30. schon gebucht.
Ah.
Und deswegen hatten sich alle Probleme in Luft aufgelöst. Sonst hätte ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich umgebucht hätte, wahrscheinlich jetzt vom Preis abgehangen oder so. Und dann weiß ich, ich fliege ja nicht gerne. Und das war aber sehr schön bei diesem Spiel, dass man dann so richtig so wusste, es gibt so einen richtigen, also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht in den Flieger gestiegen wäre sozusagen, weil ich dann gewusst hätte, okay, ich will es ja hinter mich bringen und ich muss ja eh nach Hause und so. Aber ich weiß, dass ich noch so die ganze Zeit dann so dachte, geil, also auch am Vorabend, als ich diesen Flieger... Also ich wusste, morgens um 6 Uhr oder so geht dieser Flieger und dann saß ich da abends um 20 Uhr noch in meinem Zimmer und dachte, morgen um diese Zeit bist du im Fußballstadion, dann trinkst du ein Bier oder sowas und dann guckst du dir das an und allein dafür lohnt es sich sozusagen jetzt das so. Und das war auch während des Fluges, dachte ich die ganze Zeit.
Ist doch geil,
ja. Denk nochmal daran, wie cool diese Pokalfinalspiele waren und sowas und dann, genau. Und dann bin ich mit dem Auto irgendwie in die Nähe des Stadions gefahren und habe das Spiel gesehen und war, wie die meisten, schon in der Hoffnung, dass Dortmund das irgendwie mit Jürgen Klopp so als letztes Spiel wuppt.
Haben wir nicht vorhin gesagt, das war noch vor der Aufnahme, aber Wolfsburg ist immer so der Zerstörer der Träume.
Ja, stimmt, ja, genau, passt das, jetzt auch wieder, genau.
Ja.
Genau, und Wolfsburg hatte ja auch gerade so eine ganz krasse Hochphase, also mit De Bruyne und vielen anderen Spielern, Perisic war auch dabei und so, Bas Dost war vorne, und so, und die waren halt wirklich ein guter Club. Und das hat, glaube ich, noch so, dann ist, glaube ich, De Bruyne noch im Sommer gewechselt. Und dann hatten die irgendwie noch so ein halbes Jahr, wo die irgendwie mit Hacking ganz gut waren. Und dann haben die irgendwann gegen Madrid gewonnen, gegen Real Madrid, und das Rückspiel aber dann höher verloren. Und dann war irgendwie danach so ein richtiges, die Saison ist uns egal, hier sind wir eh nicht mehr so gut.
Als ich das erste Mal nach Wolfsburg gefahren bin, war das mein erster Gedanke, als ich da in dem Hauptbahnhof aus dem Zug gestiegen bin. Hier hat Real Madrid gespielt und verloren. 0-2. Ja, und im Rückspiel, glaube ich, 3-0.
Ja, ja. Genau, ja, genau.
Mourinho.
Genau. Und dann habe ich aber, ich glaube, es war ja das erste Mal, dass ich Dortmund ich hatte Dortmund schon mal erlebt, 2008 in einem Pokalfinale, genau. Aber
ja, und Köln, Dortmund. Ach so, ja, du meinst so, im Pokalfinale.
Genau.
Ja,
ja. Aber da, also es war so eine krasse Stimmung. Es war natürlich so dieses Jürgen Klopp Abschiedsspiel-Ding. Dann sind die halt relativ schnell in Führung gegangen. Und dann hatte Marco Reus eine Chance zum 2-0, die hat er nicht genutzt. Und dann hat sich's gedreht. Dann kam plötzlich Naldo mit einem Tor, De Bruyne mit einem Tor, Bas Dost mit einem Tor und da war es schon in der ersten Halbzeit irgendwie...
Dann warst du irgendwie durch, ne? Ja.
Genau, ich kann mich noch erinnern, was für mich ganz lustig war, dass neben mir so ein Schiedsrichter war und der hat dann zu mir gesagt, weißt du übrigens, wer unten die Balljungen sind? Und dann hat er erzählt, so, das sind junge, talentierte Nachwuchsschiedsrichter und sowas. Und es gibt manchmal diesen schönen Moment, wenn man jemanden lange erzählen lässt und dann einfach so in so einem Nebensatz so sagt, ja, habe ich auch früher jahrelang, war ich früher auch jahrelang. Ja. Und es freut mich, also ich würde mich wirklich nicht als Angeber sehen, so, aber es freut einen einfach, wenn andere Leute einem mit so einem, ich weiß ja was du nicht weißt, lange kommen. Und es war auch so richtig, dass dann so, also als der meinte, ja, ich habe das auch jahrelang gemacht. Ah, okay, ja. Also es hat ihn auch noch null interessiert, ne? Also vorher wurde das noch mit so einer ganz großen Geste irgendwie erklärt.
Ja.
Auch so ein, und der Fan ist dann auch 5 Minuten vor Spielende gegangen, was
natürlich.
Ich bei Dortmund nie gemacht hätte.
Ja. Vor allem beim Pokalfinale.
Genau, wo noch eine Pokalverleihung ist und sonst was und wo noch irgendwie ein Trainer nach vielen Jahren irgendwie verabschiedet wird oder sowas, wo man dann vielleicht sagt, okay, wie gibt's da nach dem Spiel? Weil das ist ja schon interessant, wenn es ein großes Highlight, eine große Abschlussparty geben soll und die fällt dann aus. So, weil es einfach nicht den Anlass dafür, weil der Anlass nicht geschaffen wurde dafür. Das ist übrigens eine Frage, die ich mir ganz generell öfter stelle. Es gibt doch immer diese Banketts oder sowas nach irgendwelchen, oder auch die Mannschaften, die sich nach so einem Finale immer auf irgendwelche krassen Siegesfeiern einstellen und dann irgendwelche Künstler buchen oder sowas, fallen die Künstler, fällt das dann aus oder was
passiert? Ja, oder dann? Vinny Junior, der jetzt neulich doch irgendwie mit hunderten von Leuten seinen Gewinn des Ballon d'Or gefeiert hat und den dann nicht gewonnen hat.
Stimmt, genau. Ja, so, genau. Solche, also wie geht man damit um, dass man ja irgendwie sich auf das Schlimmste einstellen muss, aber das Beste ja auch fürs Beste. Also man muss sich ja für zwei Szenarien so einstellen. Und welche Geschichte bei Wolfsburg total untergegangen ist in diesem Halbjahr, war das ja im Wintertrainingslager und auf dem Weg zum Flughafen ein Spieler gestorben ist.
Junior Malanda.
Ja, genau. Irgendwie Autounfall oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war irgendwie, der war auch noch 21 oder so.
Genau, galt so als Nachwuchstalent.
Lass uns mal gucken, hier belgischer Fußballspieler, 94 bis 2015. Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2, ja. Nur 20 Jahre alt.
Okay.
Ohne Fremdeinwirkung bei starkem Regen ins Schleudern breite gegen einen Baum. Malanda saß auf der Rücksitzbank. Ja. Ja, genau. Und das war ja dann damals so eine riesen Anteilnahme. Und das ist zum Beispiel was ich in Wolfsburg immer mag, ist, das machen sie bis heute so. Sie machen keine Schweigeminute, sondern sie machen eine Applausminute.
Ah, okay.
Und das war, glaube ich, habe ich da das erste Mal erlebt. Ich dachte, es wäre zu diesem Zeitpunkt erfunden worden von ihm, weil sie eben nicht irgendwie nur traurig sein wollten, sondern sie wollten auch einfach nochmal Applaus geben für diesen Spieler, der ja nicht nur sozusagen seine Identität ist, nicht nur Spieler, sondern auch Mensch, aber in dem Fall eben auch Applaus für dieses, auch wenn es kurz war, für dieses Leben. Mhm. So, das machen sie bis heute, glaube ich, die Applausminute.
Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ist vielleicht manchmal ein bisschen besser, wobei ich es ja auch manchmal mag, wenn so im Stadion wirklich alle kurz leise sind, wenn wirklich mal kurz komplette Ruhe
ist. Das stimmt auch, ja.
Und eigentlich ist das ja auch so eine Geschichte, dass sie dann, also ist ja immer die Frage, wie ernst nimmt man Fußball und ob man jetzt sagt, man holt für ihn den Pokal oder irgendwie sowas. Also, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so die Geschichte, ne? Also
ja, es war schon für beide Mannschaften eine Geschichte.
Genau, also und von daher ist das, finde ich, eine, die so ein bisschen vernachlässigt wurde in dieser ganzen Klopp-Abschieds-Story. Und Wolfsburg war damals natürlich kurz so richtig der heiße Scheiß.
Die große Nummer 2 eigentlich so, ne?
Ja, genau.
Wenn nicht sogar Nummer 1 eine Zeit, aber ja.
Genau, und von daher war das irgendwie eine tolle Rückkehr wieder nach Deutschland. Und ich weiß, dass ich dann so abends im Auto saß und zurückgefahren bin und dachte, ja, ist doch schön. Also schönes Sommer-Berlin-Gefühl.
So. Ja, ich erinnere mich ja bei dem Spiel, ich habe das im Fernsehen gesehen, an eine witzige Szene. Das war, glaube ich, Dieter Hecking, der Coach von Wolfsburg.
Ja.
Und da gab es so diesen, Klopp war ja oft mal sehr drüber, so an der Seitenlinie. Und da gab es so eine Szene, wo irgendwie ein Dortmunder Spieler einen Einwurf rausgeholt hatte und Klopp wirklich so mit der Faust, jubelte so wegen so einem Einwurf und so. Und 3 Minuten später halt Wolfsburg einen Einwurf raushält und Dieter Hecking, so mit der Faust, so von wegen, nicht um Klopp zu verarschen, sondern um so ein bisschen zu zeigen, ich kann das auch, aber ich mach's nicht oder ich mach's jetzt heute, um was zu bewegen oder so. Und damit ja auch Klopp sehr dekonstruiert hat. Ja. In der Hinsicht, dass er eben Klopp damit eigentlich signalisiert hat, das machst du auch nur, um deinen Spieler zu motivieren, nicht weil du es empfindest. So, das fand ich irgendwie total spannend. Und ich glaube, kurz hat man danach auch nochmal Klopp so ganz bedröppelt gesehen, wie er denn da so stand und da nicht drauf reagiert hat, auf diese Geste irgendwie.
Okay.
So.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass er so kurz nach dem Spiel dann von Gerd Delling interviewt wurde, auch eines dieser etwas, das war nicht so ein ganz legendäres Gespräch.
Delling
aber es war
und
dann,
Klopp?
Delling und Klopp, genau, aber wo dann Delling irgendwie sagte und dann 1-3, aber gut, das Spiel ist ja jetzt auch vorbei, hat sich ja jetzt erledigt und Jürgen Klopp dann halt sauer meinte, so, für mich hat sich das jetzt gerade nicht erledigt, so, und da war aber auch, also findet man auch unter den auf bekannten Videoplattformen.
Es ist manchmal schon witzig, dass Klopp bei manchen Reportern am Spielfeldrand ganz genau hinzuhören scheint. Also so auf diese ganzen Plattitüden keinen Bock hat, sondern dann sagt, wenn einer eine Plattitüde macht, nee, ich nehme die jetzt wörtlich und gehe jetzt genau darauf ein, wie du es sagst. So.
Ja, das stimmt. Das macht ihn ja zwar immer zu so einem, es ist ja irgendwie bei Klopp immer so eine lustige Mischung, dass er bei Teilen der Journalie, glaube ich, dann auch gefürchtet war, auch nach Niederlagen, aber dafür insgesamt total gefeiert wurde. Ne?
Ja. Ich erinnere mich auch immer noch an das eine Interview, wo er irgendwie zu einer Reporterin meinte, ja, deswegen bin ich ja hier zum Arbeiten und du zum Urlaub machen oder so. Und sie, glaube ich, dann sofort das Gespräch beendet hat. Ja, schönen Dank, gehen Sie bitte, ich arbeite hier auch oder so.
Stimmt, Stimmt, naja, oder der eine, der immer, wo Dortmund nie gewonnen hat, wenn der oder Klopp nie gewonnen hat und wo der solchen Vogel bist du, deswegen gibt's auch kein Interview und dann einfach gegangen ist oder so.
Ja, ist manchmal ein bisschen grenzwertig, aber
ja.
Aber es macht zumindest einen Teil seines, ich weiß nicht, kann man es Charme nennen oder ja, so, macht es ja irgendwie aus, dass er so zu den Journalisten ein bisschen grenzwertig ist. Ja.
Ich hatte ja doch erzählt, dass es sich so ein bisschen der Kreis geschlossen hat mit diesem Pokalfinale 2011 mit mir als Schiedsrichter in diesem Leistungskader und so ein bisschen so in so dieser offiziellen Funktion, also 2002 Funktion Reporter, 2011 Funktion Balljunge. Hier hatte sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis geschlossen, dass es so mein letztes Spiel war, was ich über dieses Schiedsrichter-Ticket dann kurz danach wollte ich auch nicht mehr weitermachen und dann genau habe ich das noch bekommen und dann habe ich auch entschieden damals und durchgehalten, nie wieder Stadion. Nein,
Quatsch. Nie wieder Schiedsrichter zumindest.
Ja, das habe ich dann gemacht, das stimmt.
Ich war ja nicht bei deinem letzten Spiel, aber ich war noch bei zwei Spielen.
Stimmt.
Von den letzten, so, weiß nicht, bei den letzten paar Monaten wahrscheinlich.
Ja, genau, ne? Stimmt.
Ja. Das war ja auch durchaus legendär.
Oh ja.
Unsere Autofahrt da.
Ja, kriege ich bis heute noch Herzklopfen. Man muss wissen, wir haben uns verfahren und ich war, glaube ich, 12:30 Uhr, war, glaube ich, Anpfiff und 12:29
Uhr. Sahen wir Mannschaften aufs Feld laufen.
Genau, halt, ich bin doch der Schiedsrichter und so. Und das Lustige war, die Hinfahrt total chaotisch und wir beide waren so, boah, ich habe dich noch die ganze Zeit gebeten, auf irgendwie so einen Plan zu gucken und sowas. Und es war beiden irgendwie schlecht, so ein bisschen von diesem ganzen Hin und Her und sowas. Und dann die Rückfahrt war so eine ultra entspannte Rückfahrt.
Ich kann mich nicht mal erinnern an die Rückfahrt.
Okay, doch, ich weiß noch, wie so eine halbe Stunde einfach über eine einzige Landstraße okay, geradeaus gefahren sind, einmal rechts abgebogen, fertig.
Ja.
So,
ja. Und es war doch dann noch so, dass irgendwie, wir sind doch dann da hingerannt zu dem Platz und dachten dann so, sollen wir jetzt überhaupt noch hingehen? So,
ja, genau. Ja,
und, stimmt. Und dann aber hingegangen sind und der Trainer dann so, ja, zieh dich da um und so, hier ist die Kabine und wir haben die Trikots so. Und also der war das so voll so, ja, da ist ja der Schiedsrichter und so. Nicht von wegen, er ist eine Minute vor Anpfiff gekommen oder so, sondern...
Ja, der Auswärtstrainer hat sich ein bisschen beschwert.
Okay.
Ist ja auch sehr, sehr knapp und sowas.
Und
ich glaube, meine Theorie dahinter ist, dass die gesagt haben, na gut, da macht der Heimtrainer den Schiedsrichter. Und ich glaube, der war einfach froh, dass ich dann sein, dass doch noch ein amtlicher Typ kam.
Ah, okay.
Genau.
Ja, und dann haben wir noch unser Spiel gesehen danach. Wir sind auch dann noch ein Spiel geblieben.
Ja.
Ein Spiel mit einem Kollegen, der rote Karte gegeben hat, weil der Spieler dem Trainer zugerufen hat, halt die Fresse.
Genau.
Ja.
Und dann wollte der an die andere Mannschaft noch
einen Spieler runternehmen,
damit es wieder fair ist.
Genau.
Kann man so machen. Schade, sowas sollte es mal in der Bundesliga geben.
Ja. Und dann haben wir doch auch mit dem Kollegen darüber gesprochen, dass es bei FIFA, was immer noch nicht existiert, einen BRF-Modus geben soll.
Ja,
und der dann meinte, geil, dann würde ich alle nur noch immer mit roter Karte runter.
So macht's Spaß auf jeden Fall, genau. Genau, BRF, ja. Ja,
aber es hat sich immer als Ente erwiesen.
Ja, gibt's bis heute leider nicht.
Nee. Gut, dann kommen wir noch zum Quiz.
Ja.
Und du hast die Chance, mit 5 Quizfragen meinen Sieg zu verhindern. Oder besser gesagt, ich muss da die Fragen beantworten. Also ich habe die Chance, sozusagen deine 4 richtig beantworteten Fragen von der letzten Folge aufzuholen und eventuell auch zu überbieten. Wenn ich jetzt 4 Antworten richtig habe, dann geht's in eine Art Stechfrage. Wenn ich 5 Antworten richtig habe, dann gewinne ich. Und wenn ich weniger als 4 Antworten richtig habe, gewinnst du diese Runde. Und es gibt noch kein Gedicht in der nächsten Folge. Denn wenn ich gewinnen sollte, dann wäre es heute das 5. Mal. Und dann müsste Konstantin beim nächsten Mal ein Gedicht schreiben und ein Gedicht aufsagen. Aber schauen wir mal, wie es wird. Die Fragen haben thematisch wahrscheinlich wieder mit den heutigen Spielen zu tun.
Genau, ich hangel mich ein kleines bisschen entlang an den Ereignissen, an den Spielen, die wir geguckt haben, an den Vereinen und den Spielern. Und möchte beginnen, weil das ja heute schon so ein bisschen Thema war, beim VfL Wolfsburg. Es ist ja so, weiß nicht, wie es dir geht, man hat ja so oft das Gefühl, das allererste, was man so erlebt hat, ist so das Original. Also zum Beispiel ist es ja so, dass man irgendwie mit der Nationalmannschaft, die man als erstes kennt, sind ja irgendwie immer so die großen Nationalspieler und die danach kamen ja immer erst danach, so wie Manuel Neuer wahrscheinlich besser war als Oliver Kahn, aber Oliver Kahn wird in meiner Biografie immer so der neue Nationalmannschaftstorwart sein, weil es der erste so war.
Ja, der erste für uns, für andere ist es vielleicht Sepp Maier.
Oder für jetzige ist es dann Ter Stegen oder so. Ja. Also das ist immer sehr, der erste sozusagen ist immer eine Kategorie für sich, die gar nicht leistungsabhängig sein muss.
Ja, und die auch gar nicht wirklich eine Chronologie ist, sondern die einfach nur, wann der Mensch, der es als erstes definiert, geboren ist.
Ja, genau, sagt auch wieder hier mehr über den Geborenen sozusagen aus, als über den Bewertenden sozusagen aus. Und so ist es ja generell auch bei vielen Torhütern, die einem ja meistens eher im Kopf sind, auch bei dir, weil du ja früher auch in der Jugend ein Torwart warst. Diego Benaglio hieß ja der Torwart vom VfL Wolfsburg über eine lange Zeit. Es gab dann später einen Kuhn Castells. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade der Torwart ist. Aber wer ist denn da bei Wolfsburg so der Erste, die Nummer eins? Er fällt in die so eine Zeit, die du... Also ich habe mal geguckt, es war so 2, 3 Jahre, wo du ihn auch gesehen hast.
Okay, also so die Zeit 2002, 3, 4 so.
Genau, genau.
Wer war da der Torwart von Wolfsburg?
Genau, wer war so diese unumstrittene Nummer 1? Ich weiß nicht, ob dir dieser kleine Tipp etwas hilft. Er hat eine große CD-Sammlung von knapp 3000 CDs.
Okay. Naja, in der Hinsicht hilft er, dass man natürlich sagen kann, dann ist es bestimmt eine Person, die irgendwie mal ein Buch geschrieben hat oder so und woraus man das dann erfahren kann.
Nee, war nur mal in so einem, in irgendeinem Heft war das mal in so einem Star-Porträt von ihm geschrieben.
Ah, das ist ja verrückt. Ich kenne ihn natürlich ganz sicher, aber die Frage ist, also ich denke tatsächlich beim ersten Torwart von Wolfsburg an Diego Benaglio, lustigerweise, Kuhn Castells, ja, und dann wird's dünn. Jörg Stiel war bei Gladbach, Wolfsburg Torwart 2003.
Also kennen 100 pro. Du
ja, ja. 100 pro. Wolfgang Wolf war ja der Trainer. Mhm. Wolfgang Wolf von Wolfsburg. Ja. Stefan Effenberg hat, glaube ich, auch da gespielt.
Mhm. Der ist aber nie ins Tor gegangen. Vielleicht versuchst du dabei, vielleicht ist es gar nicht so ein schlechter Versuch, so ein bisschen so zwei, drei Namen sich aus der damaligen Zeit so hervorzurufen. Einen Roy Präger.
Roy Präger. Also ich habe eine Vermutung, ne, aber es kann auch falsch sein. Und ich verwechsel auch immer zwei Torhüter, die so ähnlich heißen, was die Silbe angeht. Aber ich sag jetzt einfach mal André Gentsch.
Nee.
Okay.
Ich weiß, was war der erste Buchstabe des Nachnamens?
J.
Gentsch. Ich weiß, wen du, weil ich hatte den G gerade verstanden. Ich weiß, der kam auch kurz danach. Okay. Der war auch kurz danach. Ich glaube, er ist auch Teil dieser Wolfsburger Meistersaison gewesen.
Okay.
Du bist nah dran, aber
Und dann verwechsel ich nämlich immer mit André Lenz.
Der war aber damals auch bei Wolfsburg Torwart.
André Lenz und Simon Jentsch, das sind immer die ich verwechsel, weil ich immer nicht weiß, welcher ist welcher.
Ja. Initialen sind CR.
CR. Cristiano Ronaldo.
Genau, er nannte sich damals CR1. Es handelt sich um den Torwart Klaus Reitmeier.
Ah ja, stimmt, ja, da erinnere ich mich noch. Aber wenn ich noch ein Bild, warte mal, muss ich noch mal ein Bild aufrufen. Klaus Reitmeier. Mittlerweile 60. Ja, aber ich glaube, ich wäre nicht mehr drauf gekommen. Ist natürlich auch wirklich 2002, 2003 habe ich angefangen, Bundesliga zu gucken. Und das ist also ganz knapp vorbei. Ich glaube, Wolfsburg hat mich damals nicht so... aber der Name ist mir auf jeden Fall ein Begriff.
Okay. Der Name ist ja ein Begriff und in der folgenden Frage sollen dir viele Namen ein Begriff sein. Du hast beim letzten Mal ziemlich abgeräumt.
Mit den Trainern.
Mit den Trainern des HSV.
Ja.
Und der HSV ist bekannt dafür, dass sie viel wechseln. Wir gucken jetzt so, was war ein Spiel heute. Es geht natürlich um Schalke. Schalke hat unfassbar viele. Du solltest beim letzten Mal 5 nennen. Ich habe gedacht, Schalke hat 35 Trainerwechsel seit 2002. Und nenne 14. Weil ich habe mir gedacht, du kriegst es hin. Ich glaube, du kriegst es hin.
Okay,
ich Sekunde. Dann muss ich nur die Namen auch mitschreiben.
Wir haben hier ein Zählwerk.
Aber ich muss nur gucken, dass es nicht doppelt ist, oder? Dass wir nicht an irgendeinem Punkt...
Das stimmt.
Aber ich kann es ja auch bei den Notizen mitschreiben. Ich schreibe es bei den Notizen.
Das machst du ja auf die Steuererklärung. Nee.
Okay, Stift ist präpariert.
Mhm. Und okay, also 14 Schalke-Trainer seit 2000 wann?
Seit 2002.
Das heißt 2002, um nur mal kurz, ich scroll nochmal kurz hier in unserem, ist quasi der Moment, wo du geguckt hast, also Saison 1, 2.
Genau.
Den weiß ich natürlich schon mal direkt nicht, aber ich weiß Huub Stevens.
Der war es auch, ja.
Ah, okay. Dann natürlich, wer immer wieder Trainer da war, ja auch, wahrscheinlich kriege ich dafür 3 Punkte oder 4, Mike Büskens.
Perfekt, 6 Punkte. Ja.
Dann haben wir doch bestimmt auch den Kollegen Frank Kramer.
Ja.
Den Kollegen Felix Magath.
Ja.
Ralf Rangnick.
Ja.
Dann Jens Keller von heute ja auch.
Ja.
Wir haben Mirko Slomka.
Die Hälfte ist schon durch.
Es sind schon 7 gewesen?
Ja.
Okay.
Nenn 20.
Dann natürlich der berühmte Schweizer Trainer Christoph Klein. Nein, Christian Groß.
Ja.
Massimo Schipp.
Ja, genau, Erdogan.
Also das war Christian Groß. Manuel Baum in derselben Saison. Mhm. Dann natürlich Oliver Kreuzer, der immer Interimstrainer war, wenn Hertha gegen den gespielt hat und die leere Pressekonferenz.
Denk nochmal, versuch nochmal.
Matthias Kreuzer, ja, Oliver genau. Kreuzer ist der Sportchef da von Zeug.
Ja.
Selbiger Interimstrainer, der neulich das Spiel geleitet hat, war Jakob Fimpel.
Ja. Es ist lustig, du guckst gerade so voll auf den Bildschirm und ich schreibe hier mit. Es wirkt so voll, als ob du einfach abliest.
Ich lese nur die Daten hier, um irgendwie mich zu...
Ja. Du bist schon bei 11, ne? Also, dass du es schaffst, bin ich mir ganz sicher.
Dann natürlich der Kees van Wonderen.
Oh, ja. Zum Zeitpunkt des der Übertragung schon ehemaliger. Nein, ich wünsche ihm ja viel Erfolg.
So, warte mal, weil da gab es doch die erste Abstiegssaison, da hatten sie doch 4. Da hatte ich doch schon den Baum, den Groß, dann natürlich David Wagner.
Ja.
Der war, glaube ich, am Anfang der Saison noch dabei, aber da fehlt mir noch einer, vielleicht war es auch ein Interimstrainer.
Nee, das war nicht Interim. Der war ein Jahr da.
Also Wagner, Baum, Christian Groß, aber Christian Groß war nicht der Abstiegstrainer. Dremitios Gramotzes.
Perfekt. Die Jungs können es kaum erwarten, am Freitag auf den Platz zu gehen. Ja, ganz sicher.
So, mir fehlt noch einer, ne?
Du bist schon durch. Aber du kannst von mir aus gerne noch ein bisschen reinhauen. Warte, ich gucke mal kurz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du hast schon alle. Du hast jetzt 14 Trainer genannt, aber 13 davon können nichts laut dem Taxifahrer, den wir neulich hatten, weil sie ja keinen Titel geholt haben.
Genau. Die Geschichte werden wir auch mal hier erzählen. Das war sehr, sehr lustig. 35, da fehlen mir ja trotzdem immer noch 2/3.
Naja, 35, aber mit ein paar Trainerwechseln. Also ich glaube, es sind dann so 28 oder so. Ich habe jetzt die Doppelten nicht gezählt.
Es wäre witzig, wenn ich genau auf 14 komme und dann nichts mehr. Dann hast du es genau richtig dosiert. Wer war denn vor David Wagner? Da war doch auch noch so ein... Ach so, natürlich Tedesco.
Perfekt, ja. Ich schreibe mal so mit, wen du alles... Ja.
Ja. Aber Tedesco war ja dann irgendwann weg und da kam nicht direkt David Wagner, glaube ich, oder?
Kam Huub Stevens als Interimstrainer und dann.
Ja, diese erfolgreiche Zeit ist nicht so markant gewesen, ne? Ich glaube, da habe ich.
Aber der Punkt geht an dich. Ja. Also du hättest noch Möglichkeiten gehabt, außer dass die Seite jetzt hier so anstrengend lädt. Karel Gerrards war natürlich das letzte Jahr Trainer. Thomas Reis war es davor.
Ja.
Markus Weinziel war doch noch für ein Jahr Trainer vor Tedesco. André Breitenreiter war Trainer.
Stimmt,
natürlich. Roberto Di Matteo war noch Trainer.
Natürlich.
Und jetzt kommen natürlich die großen Seppo Eichkorn, Fred Rütten, Eddie Achterberg, aber Marc Wilmots und Frank Neubart.
Also Wilmots hätte man noch drauf kommen können, genau. Da haben wir, glaube ich, hier in dem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, über Wilmots. Genau, und Gerrards ist, ja, natürlich, die hätte ich noch kommen müssen noch, ja.
Aber dann hat das ja mit den 14, 15 so echt ziemlich perfekt gepasst. Aber du hattest einen ziemlichen Run.
Ja. Das ist eine coole Sache, das sollten wir öfter machen mit den Trainern, das macht Spaß.
Ja, cool, ja, können wir gerne.
Ich weiß nicht, wie viele Vereine sich vielleicht härter Trainer noch, aber das stelle ich vielleicht dann dir die Frage.
Ich glaube, aus irgendeinem komischen, bei mir ist es eher, dass es in den letzten Jahren schwierig wird, aber gerade wenn ich so die Nullerjahre und so nochmal, da sind, glaube ich, eher meine Stärken. Ja.
Aber es sind nicht so viele Vereine, die so oft den Trainer entlassen wahrscheinlich, oder?
Nee, Schalke ist da der geilste Verein, was das angeht, da kann man...
Wahrscheinlich könntest du mir die Frage nochmal stellen und ich würde 14 andere nennen können, also jetzt hast du mir alle gesagt, aber...
Ja, das stimmt.
Okay, einer verwandelt, einer daneben. Es steht also quasi 1-1 oder ein roter Ball, ein grüner Ball.
Genau.
Noch 3 Fragen.
Genau. Und jetzt ist die große Frage, nenne alle Trainer in dieser Zeit des SC Freiburg.
Gibt es wahrscheinlich 3.
Genau. Nee, das alle sollen es auch nicht sein. Wir wollen es aber dem SC Freiburg widmen unter Christian Streich. Letzte Saison aufgehört, oder zu dieser Saison hat er aufgehört. Sein Nachfolger Julian Schuster macht aber bislang einen extrem guten Job. Christian Streich hat auch einen sehr guten Job gemacht, teilweise wirklich auf um Champions-League-Plätze gespielt, teilweise auch international gespielt. Aber... auch einmal abgestiegen. Ein einziges Mal. Und ich glaube für eine Saison.
Ja.
Und ich würde gerne von dir wissen, wann das war.
Ja, oh, da müssen wir ein bisschen laut nachdenken. Das war ja auch, ich erinnere mich lustigerweise an eine Diskussion kurz davor, wo da waren die Bayern Meister geworden und haben gegen Freiburg mit einer B-Elf gespielt und Freiburg hat sie 2-1 besiegt. Und dann hatte ich danach eine Diskussion mit so Leuten, ja, die dummen Bayern, jetzt spielen die dann nur nicht mehr richtig mit und verfälschen jetzt total die Tabelle, das ist Wettbewerbsverzerrung. Und am Ende ist Freiburg trotzdem abgestiegen, trotz des Siegs über Bayern. Und ich erinnere mich auch an das Bild, wie Christian Streich denn da irgendwie das 2-1 über Bayern und der so, ist ja unglaublich, ist ja unglaublich. So am
er ist auch so rausgerannt mit dem Abpfiff und hat noch so einen Ordner zur Seite geschubst, weil er einfach weinen wollte, so, ja.
Ja. Und dann, jetzt müssen wir mal überlegen, das muss die Guardiola-Zeit gewesen sein bei den Bayern. Also, das ist eine relativ kurze Zeit gewesen, ich glaube von 12 bis 15 oder so. Und in der Zeit, oder war es vielleicht sogar noch Heinkes? Nee, aber Guardiola hat öfter mal die B11 aufs Spiel gesetzt, Heinkes hat immer alles ernst genommen.
Bei Guardiola haben immer entweder sein Team oder schon der Gegner mit der B11 gespielt, ja, damit die fürs nächste Spiel
fit sind. Stimmt, Amitre hat mit der B11 gespielt, genau. Kein Bock. Also, welche Saison sind sie abgestiegen, ist die Frage, oder welche Saison haben sie Zweitliga gespielt?
Kannst beide, also so. Ursprungsfrage war, wann sind sie abgestiegen?
Ach, es sind so drei Saisons, die in Frage kommen und es ist jetzt schwierig, eine zu wählen, weil man kann es nicht so richtig anhand von irgendwas festmachen. Gut, aber wir haben ja gesagt, Freiburg war hier Vorletzter in diesem Spiel gegen Hertha. Wäre natürlich auch möglich, das wäre dann die erste Guardiola-Saison 13-14, glaube ich, nicht, oder die erste Saison 12-13. Ich sage, doch, es ergibt ein Bild, wenn Wladimir Darida nämlich nach dem Abstieg zu Hertha gewechselt ist. Ich sage, sie sind abgestiegen 13-14.
13-14, sagst du? Ich überlege noch, ob's, also ist es so, weil du das jetzt die Guardiola-Geschichte mit reingebracht hast. 2012 hat Bayern das Finale nach Horm verloren.
Ja,
mit Heinkes.
So. Ja,
mit. Und dann sind sie ein Jahr später
Trippelsieger
geworden. Ja, nicht mit Guardiola, mit dem sie international nie was erreicht haben.
Ja.
Und dann 13-14 würde von deiner Theorie her auch passen.
Weil es ja das erste Guardiola-Jahr.
Weil das ja sozusagen das erste Guardiola-Jahr ist. Es war aber die Saison 14-15, ein später. 13-14 waren sie sogar, 13-14 waren sie, glaube ich, ziemlich krass. Ich muss mal kurz gucken. Und zwar 13-14 hätten sich fast für die Champions League qualifiziert, wurden aber, glaube ich, Fünfter oder sowas.
Okay. Und dann haben sie so die Doppelbelastung gespielt im Jahr danach.
Genau. Waren sogar 12-13 noch im Halbfinale Pokal. Genau, also 14-15 sind sie einmal abgestiegen.
Ja, dann habe ich einfach auch mit Guardiola ein Jahr daneben gelegen, weil ich dachte, der wäre 13 gekommen. Aber das war noch das Heinkes-Jahr. Na gut. Dann hast du ja schon gewonnen, aber wir können die anderen Fragen trotzdem noch machen.
Ja.
Also zwei falsch, eins richtig, noch zwei Fragen.
Und es ist sehr gut, wenn man eine Frage stellt, auf die man selber gerade, wo man so denkt, was meinte ich mit dieser Frage?
Vielleicht ist das ja die Frage.
Das stimmt, genau. Erklär du mir mal, was ich meinte. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Okay, ich stelle die andere Frage mal zuerst.
Ja.
Wir haben ja eben schon von Dieter Hecking gesprochen. Dieter Hecking hat das Pokalfinale 2014-2015 gewonnen und meinte nochmal, dass ihn das irgendwie besonders gefreut hat, weil sich die Presse nicht so sehr für ihn interessiert hat. Ich versuche dich immer so ein bisschen hier hin und her zu lenken und auf der PK, auf der Abschluss-PK immer nur Klopp gefragt hat und ihn gar nicht. Und dieses Gefühl, ein Finale zu gewinnen, ist natürlich ein tolles Gefühl, dass kurz davor auch ein paar, dass die deutsche Nationalmannschaft ja kurz davor hat. Es war ja die erste WM-Saison.
Okay.
Die erste Weltmeistersaison. 2014, 2015, das erste Jahr Weltmeisterschaft. Ich möchte von dir wissen, ob beim Pokalfinale, wie viele Weltmeister standen auf dem Platz? Wie viele deutsche Weltmeister standen auf dem Platz? Deswegen konnten wir die Aufstellung nicht sehen. Du kannst...
Wahrscheinlich gar nicht mal so viele, oder?
Wäre das für dich in Ordnung, weil ich die andere Frage jetzt nicht checke, wenn ich sage, wenn du die Anzahl richtig tippst, ist ein Punkt und ein zweiter, wenn du, also das ist jetzt Elfmeter 4 und 5 in einem Sinn.
Okay.
Weil wenn du die Namen extra nennen kannst, dann kriegst du 2.
Okay. Aber es wird scheitern, glaube ich, da. Also erstmal Wolfsburg hatten die einen, also mir fällt André Schöler ein, aber ich glaube, das war viel später, oder? Dass der da war. Oder nee, das war ja, der war ja später bei Dortmund. Der war ja später bei Dortmund. Dortmund, Mario Götze fällt mir da ein, aber war der zu dem Zeitpunkt da? oder war der da bei Bayern? Der ist ja noch gegangen, als Klopp noch da war. Wir kriegen 47 Millionen, die wir nicht wollen, oder wie das war.
Hm.
Aber Klopp war ja nicht in seinem letzten Jahr, haben sie, glaube ich, nicht Götze. Also Götze war nicht da. Götze hat nicht da gespielt. So, wen gibt's noch so? Roman Weidenfeller. Aber hat er auf dem Platz gestanden oder war er auf der Bank? Das ist ja hier Detektivarbeit. Nee, der muss gespielt haben. Wie viel grandios Saison gespielt. Der muss, also ich sag mal, Roman Weidenfeller ist einer.
Mhm. Dann hätten wir eins.
So. Gündogan. War der überhaupt im Kader? Boah, das ist jetzt echt, glaube ich, eine Frage. Damit kann man jeden Demenzkranken testen, weil das sind so viele Sachen. Nein, wirklich, ist Demenz so in der Hinsicht, dass man wirklich sagt, man muss wissen, wer war dabei, wer ist überhaupt Weltmeister und wer war dann auch noch vor 10 Jahren genau in dem, in dem Spiel dabei und so. Ja. Also das sind jetzt so 3, 4 Querverbindungen. Das tut richtig weh im Kopf, diese Synapsen entstehen zu lassen.
Ja.
Also wer war Weltmeister, wer war an dem Tag auf dem Feld und wer hat da gespielt in dem Fall? Aber bei Wolfsburg glaube ich wirklich nicht, dass da war da jemand im Kader, da waren auch nicht so diese. Naja, hier, Kevin Großkreutz natürlich noch. Kevin Großkreutz. Der wird bestimmt eine Minute gespielt haben. Also Kevin Großkreutz, sage ich mal noch. Durm. Wo war eigentlich damals Erik Durm? Dritter Torwart war gleich Zieler, weiß nicht, Neuer. Mhm. Also ich bin echt unsicher, wo Schürrle damals war. Ich glaube, der war aber irgendwie in England. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Also da mir keiner mehr einfällt, was ja nicht heißt, dass es keinen mehr gibt, sage ich einfach die beiden, die mir eingefallen sind, plus noch 2. Also ich sage 4.
Okay.
Und die beiden, die mir eingefallen sind, waren Weidenfeller und Großkreutz.
Okay, ich löse mal sozusagen so auf. Also ich sage die Dortmunder Aufstellung. So, Aubameyang spielt keine Rolle. Reus hat sich im letzten Spiel vor der WM verletzt, wurde deswegen kein Weltmeister. Kagawa nicht, Mkhitaryan nicht. Gündogan war, glaube ich, bei der WM auch verletzt. Also er war auf jeden Fall nicht dabei. Kehl war schon lange nicht mehr im Kader. Schmelzer wurde auch aussortiert. Weltmeister auf dem Platz war Mats Hummels.
Ah, okay.
Bei Dortmund. Subotic natürlich keine Rolle. Und rechts außen spielte Erik Durm.
Der war bei Dortmund.
Das wäre der zweite gewesen. Ja. Im Tor stand Mitch Lengerek.
Okay.
Der hat in der Saison, weil das ja so eine schlechte laufende Saison war, wie es dann ist, der Trainer wechselt so den Torwart und sowas. Das heißt, wir haben auf Dortmunder Seite 2. Großkreutz spielte keine...
Nicht eine Minute.
Nicht eine Minute, waren nicht mal auf der Bank. Also muss verletzt gewesen sein. Auf der Bank waren dafür... jetzt ist natürlich mein Zeitlimit, Matthias Ginter.
Ach,
ja. Und Sven Bender, der allerdings auch kein Weltmeister war, sondern auch kurz davor verletzt war. Das heißt, wir haben zwei Leute
auf... Ginter, Durm und...
Nee, Ginter hat auch, war, Ginter war nicht auf dem Platz.
Also war nicht auf dem Platz, aber auf dem Platz waren Durm und Hummels.
Hummels, genau. Okay.
Also nicht Weidenfeller und Dings, sondern Durm und Hummels. Aber die Zahl hat gestimmt erstmal.
Die Zahl hat gestimmt und auf Wolfsburger Seite wurde Schürrle eingewechselt.
Okay.
Und Schürrle war, also der war schon dabei. Schürrle
hatte ich gesagt, aber ey... Es ist echt komisch, bei Schürrle sich zu erinnern, welche Vereine der hatte, weil der war irgendwie bei Fulham und bei Mainz und bei Wolfsburg und dann noch bei Dortmund.
Leverkusen.
Es war irgendwie so ganz bewegte Karriere, ne? Und dann hat er auch recht früh aufgehört.
Ja, stimmt, genau. Der war dann irgendwie relativ genau Chelsea.
Hatte keinen Bock mehr. Ja, Chelsea war ja auch noch, ja.
Ganz genau.
Okay, also waren es 3.
Es waren 3, genau.
Ginter wegnimmt.
Ja. Genau. Aber ich finde es irgendwie, ich bin mit meinem eigenen System hier gerade nicht einverstanden, dass ich eine Frage mit so, man kann ja auch nicht 2 Schüsse schießen. Deswegen kriegst du noch eine andere Frage, eine Ersatzfrage, die ich noch in Bezug auf den...
Also war das jetzt eigentlich falsch?
Naja, du hast, wie viel, was hast du gesagt?
4.
4 und ich habe, es waren 3.
Ja. Ja, das war eigentlich falsch.
Stimmt, ich hätte eine... war jetzt falsch.
War falsch.
Letzte Frage, SC Freiburg. Ich hatte ja von der Langira Streich gesprochen und Julian Schuster.
Ja.
Vor Julian Schuster, vor Christian Streich war er Assistent von einem anderen Trainer, der später auch noch oft als Co-Trainer gearbeitet. Also Christian Streich war Co-Trainer vorher.
Ja, ja.
Und ich möchte jetzt den wissen, der vor ihm Trainer war.
Ja.
Und der auch später, ja, bei der Nationalmannschaft zum Beispiel gerne mal als Co dabei war.
Bei der Nationalmannschaft?
Hattest du jetzt einen anderen im Kopf, den?
Ja, ja, ich hätte jetzt, also jetzt muss ich mir überlegen, bei Freiburg waren ja dann so Leute, also da war ja Volker Finke ewig und dann gab es ein bisschen Rotation und da waren Robin Dutt und der könnte es doch eigentlich schon gewesen sein. Aber Robin Dutt war kein Co bei der Nationalmannschaft.
Ja.
Wer war denn Co bei der Nationalmannschaft? Hansi Flick? Thomas Schneider? Wie heißt er? Markus Sorg? Markus Sorg? War der Trainer in Freiburg? Ich glaube schon, der war Trainer in Freiburg. Dann muss es ja der gewesen sein, oder?
Das ist richtig. Genau.
Markus Sorg. Ja, stimmt. Voll vergessen.
Genau, es gab zuerst Dutt. Ich gucke nochmal kurz, ob es da irgendwen anderen gab. Und dann bekannt gegeben, dass er dann zu Leverkusen. Als Nachfolger wurde Markus Sorg vorgestellt. 10. September 2011, höchste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte, die 0-7 bei Bayern. Und dann wurde er entbunden von seinen Aufgaben irgendwie im November oder Dezember 2011. Und ich weiß noch, dass ich damals so dachte, ist das jetzt die Lösung, dass man dann den Assistenten von dem, eigentlich hat er doch gar keine Autorität so richtig, weil der doch irgendwie vorher, der ist doch Teil des Systems sozusagen. Und ich habe recht behalten, nur 12 Jahre später hat Christian Streich schon bekannt gegeben, dass es dann doch nicht passt.
Gerade mal 12 Jahre.
Genau.
Und Volker Finke lacht darüber.
Genau. Ja. So richtig mit Freiburg und mir, das ist ja nie so wirklich warm geworden, hat er gesagt. Nein, von daher, ja. Also du hast zwei, genau. Dann konnte ich hier noch das Gedichteschreiben abwenden.
Ja.
Damit sind alle Leute Sieger, die das hätten hören müssen. Und genau, ich hoffe, dass das der Beginn einer Aufholjagd ist. Dieses Spiel habe ich 4-2 gewonnen und das macht in der Gesamtwertung einen 4-2 Vorsprung für dich.
Genau. Also jetzt schreibe ich nochmal kurz auf. In der letzten Folge hattest du 4 richtig und in dieser Folge, das war die Episode 12, hatte ich 2 richtig. Das bedeutet, der Gesamtsieger ist Konstantin und in der Gesamtwertung, die immer bis 5 geht, lege ich noch 4-2 vor. Aber das heißt, 2 weitere Ausgaben ohne Konsti-Gedicht oder ohne jedes Gedicht. Weil nächste Runde ich und erst übernächste Runde geht es dann weiter mit.
Das stimmt. Ein bisschen schade ist ja, dass wir die Fragen nicht mal uns gegenseitig notiert haben, die wir uns mal gestellt haben, weil ich habe diesmal das erste Mal gedacht, boah, kam das schon mal mit den Schalke-Trainern und
so. Ja, können wir ja machen, also die sind ja noch auf Band, wie man
sagt. Ach stimmt, ja, du hast recht, ja. Okay, in diesem Sinne.
Dann schauen wir noch ganz kurz, was wir beim letzten Mal machen. Wir sind sehr lang geworden, aber das schaffen wir noch. Und zwar nochmal 6 Spiele von Konstantin im Januar dann schon. Und zwar haben wir 3-mal den Klassiko Hertha Schalke. Das fassen wir ein bisschen zusammen. Machen wir ein bisschen anders als sonst. Machen also kurzen Hertha Schalke-Exkurs. Und dann haben wir ein Testspiel zwischen Deutschland und England im Olympiastadion. Wir haben ein Spiel zwischen RB Leipzig und Sandhausen aus der zweiten Bundesliga 15-16. Und wir haben noch ein Spiel der Regionalliga Nordost. SV Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus. Mit einem Schiedsrichter namens Lars Albert, den ich neulich bei Footballogy gesehen habe.
Achso. Ah, stimmt. Ja.
Gut. Dann haben wir es doch für diesen Monat und hören uns dann wieder Anfang 2025 in genau 4 Wochen.
Aber erstmal wünschen wir allen ein gutes neues, einen guten Rutsch ins neue Jahr. So früh habe ich das noch nie gesagt. Wir zeichnen Anfang November auf.
Genau. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.